Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Und das F steht heute für Durant. Wir erleben unfassbare Playoffs auf ihre Art. Also es passiert ständig irgendwas. Dummerweise verletzen sich echt meiner Meinung nach und ich glaube eurer Meinung nach und unserer aller Meinung nach zu viele Spieler, zu viele gute Spieler. Aber da wir überhaupt nicht zu viel Zeit verbringen wollen, ohne über Kevin Durant zu sprechen, kommt jetzt direkt die obligatorische Vorstellungsrunde. Und auf der einen Seite, im wunderschönen Norden, der immer umtriebige
Playoff Mike Budenholzer.
Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ganz kurz, Kevin Durant in einem Satz, in einem Wort, in einem Gemälde.
Was? Alien.
Trifft's, glaube ich, ganz gut. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben, die vergangene Nacht war nicht so übel, was Kevin Durant da angestellt hat, ohne Kyrie Irving, irgendwie mit James Harden, irgendwie aber halt auch nicht mit James Harden und mit einem Joe Harris, der irgendwo gerade auf der Suche nach seinem Wurf ist. Also es war eine ziemlich solide Vorstellung und die steht natürlich komplett über dieser Folge und über die werden wir auch noch gleich intensiver sprechen. Dazu kommt natürlich noch ganz kurz der Überblick, was sonst noch so kommt. Wir verabschieden die Nuggets in den Urlaub. Wir sprechen auch über die Suns, die sich als erstes Team für die Conference Finals gesprochen haben.
Qualifiziert
haben. So sieht das aus. Und widmen uns natürlich auch den anderen Serien ganz kurz. Also Hawks Sixers geht kommende Nacht weiter, Jazz Clippers geht kommende Nacht weiter. Deswegen so mal unsere bisherigen Eindrücke. Was haben wir so mitgenommen? Wie gehen wir aus, dass es weitergehen wird? Wobei die Glaskugel nicht zu sehr bemüht wird, weil, wie gesagt, kommende Nacht kann alles schon wieder ganz anders aussehen. Wir dachten ja auch, die Bucks seien leicht im Vorteil nach dem Sonntag. Dachten die Bucks vielleicht auch. Hat sich ein bisschen geändert. Dazu, bevor wir starten, natürlich ganz kurz noch der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn auf patreon.com/korbiger Podcast und korbiger mit. So sieht das aus. Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und da gibt's immer wieder extra Serien. Nicht Serien, sondern extra Folgen. Ich weiß auch nicht genau, was heute los ist. Ich hoffe aber, dass sich das im Laufe dieser Folge etwas ausbügelt. Auf jeden Fall extra Folgen gibt's da. Eventuell auch diese Woche noch. Wir sprechen spontan immer über Dinge, die so passieren, die uns so auffallen. Und da momentan viel passiert, stehen die Chancen nicht schlecht. Und jetzt ohne Umschweife zurück zu Kevin Durant. Ja, er hat, glaube ich, keinen Bock gehabt, irgendwie in Urlaub zu gehen, weil man kann ja schon, könnte davon ausgehen, dass hätten die Nets dieses Spiel verloren, wonach es auch ja mindestens mal anderthalb, zwei Viertel durchaus aussah, zumindest als sei bestünde die Möglichkeit, dann wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering gewesen, dass die Serie in sechs ausgeht. Also, wie gesagt, Kyrie Irving, Knöchelverletzung, sah nicht so gut aus am Wochenende. James Harden zwar zurückgekommen, aber ja, sagen wir mal so, ein Ticken Explosivität hat vielleicht gefehlt noch nach seiner Hamstring-Verletzung. Meinst oder du? mit seiner Hamstring-Verletzung vielmehr. Ja, und Kevin Durant dann einfach mal im letzten Viertel, ich glaube, 20 Punkte aufgelegt. Kaum zu verteidigen gewesen. Dazu noch 18 Rebounds. Unfassbares Playmaking geliefert. Was nimmst du denn jetzt für dich so mit aus diesem Spiel?
Also ich will erstmal die offizielle Statline zitieren, weil ja, sie einfach völlig abgefahren ist und ja. Chronisten pflichtet überhaupt 49 Punkte, 16 von 23. Es fühlte sich irgendwie an, als hätte er mehr werfen müssen. Musste er gar nicht. 13 von 16 Freiwürfen, Schönheitsfehler. Ne? Also dass da die 50 am Ende nicht steht, ist halt schon eine Frechheit. 17 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals, 2 Blocks, 3 Turnover und halt durchgespielt. Also
das ist krass, ja.
Ist unfassbar. Also der Typ hat ja, verpasst mit einem Achillessehnenriss, mit der miesesten Verletzung, die man im Basketball haben kann. Der hat im Lauf dieser Saison kaum mal ein paar Spiele am Stück gemacht. Also teilweise wegen Verletzung, teilweise wegen Schonung. Er hat einfach de facto ja seit 2 Jahren eigentlich nicht mehr diesen krassen Unterdruck-Basketball gespielt. Und also böse Zungen könnten behaupten, seit seinem Wechsel zu den Warriors hat er grundsätzlich auch selten geschwitzt beim Basketball. Und das war einfach nur eine unfassbare Leistung von jemandem, der bei dem es ja irgendwie immer leicht aussieht, finde ich, aber ja. Bei dem es in diesem Spiel, es war ihm anzumerken, dass der Schwierigkeitsgrad sehr hoch war und es hing einfach alles an ihm. Also klar, Harden war wieder da, ein Bein und der Bart waren da und irgendwie seine Übersicht. So als Playmaker war er schon wichtig, aber sonst definitiv ja nicht. Also als Scorer konnte er das Team nicht unterstützen. Und du hast natürlich eine sehr starke Leistung von Jeff Green gehabt, der, ich glaube, 7 von 8 Dreiern war zum Ende, der ein Topspiel gemacht hat, also auch mit 27 Punkten. Aber ansonsten, es war halt einfach alles Durant. Und ich glaube, mit so einer Leistung, das Ich weiß nicht, ob es momentan einen anderen Spieler gibt in der Liga, der halt genau das replizieren könnte, weil das war halt im Prinzip so eine LeBron in den Cavs-Jahren, wenn alle anderen verletzt waren, Leistung, die aber dazu halt durch diesen Jumper so einfach ästhetisch ein bisschen anders daherkam. Also er war der beste Verteidiger seines Teams, der mit Abstand beste Offensivspieler, einfach, ja, der Typ, der, finde ich, in dem Spiel so eigentlich endgültig den Best Player Alive-Gürtel so ein bisschen an sich gerissen hat, würde ich sagen. Also es ist ja irgendwie über die letzten Wochen immer so ein bisschen ein Hin und Her. Du hast ja auch, also von Kawhi hat man absolut überragende Leistung schon gesehen, jetzt mehrfach. Gerade das Spiel 6 gegen Dallas war ja auch so eine All-Time-Performance, aber irgendwie gerade ist es halt so wahrscheinlich ein bisschen zwischen den beiden, und in dem Spiel ging einfach nichts an Kevin Durant vorbei. Und was mir am Ende trotzdem hängen bleibt, ist einerseits die absolute Bewunderung für Kevin Durant und andererseits, Mann, die Bucks sind blöd. Also unglaublich blöd. Das war mehr auf dem Silbertablett servieren geht eigentlich gar nicht. Du hast 46 Minuten James Harden auf dem Court, der sich nicht bewegen kann, und du attackierst ihn gar nicht defensiv.
So, wenn dann im Post, ne?
Du hast in der ersten Halbzeit teilweise Plays gelaufen, die funktioniert haben. Also ich fand auch, da war die Offense teilweise ziemlich schäbig, aber sie hatte Ansätze von einer guten Offense, Ansätze von Bucks Basketball. Da gehst du aber dann komplett weg von in der zweiten Halbzeit, machst dann doch wieder nur Isolation. Ja, also keine Ahnung, die Bucks machen mich wahnsinnig. Das haben sie irgendwie im Lauf dieser Serie schon mehrfach geschafft. Auch nach Spiel 3, was sie ja gewonnen haben, dachte ich, boah, das muss eigentlich, Brooklyn wird das in 5 gewinnen, die Serie, weil es war ein absoluter Ausrutscher, kann so nicht nochmal passieren. Spiel 4 war dann erst das erste Mal, wo man dachte, okay, das war jetzt einigermaßen solide, aber es war gleichzeitig, auch da ist halt natürlich Kyrie Irving rausgegangen und Kevin Durant hatte für seine Verhältnisse eher eine Offenheit. Deswegen hat es da funktioniert. Aber jetzt, es lag alles auf dem Silbertablett. Man muss dieses Spiel einfach gewinnen. Also vor allem mit der, ich glaube, 18-Punkte-Führung, die sie hatten. Ja. Man muss doch in der Lage sein, das ansatzweise runterzuspielen. Vor allem, weil es halt auch in der ersten Halbzeit defensiv teilweise so gut funktioniert hat. Man braucht einfach nur einen etwas solideren offensiven Gameplan. Und das daran scheitert es. Also, wie gesagt, ich finde es echt ein bisschen schwierig, ob ich jetzt sage, das ist das Durant-Game und das Jeff Green-Game. Oder es ist auch ein bisschen das, boah, die Bucks haben es verkackt-Game. Wie würdest du das denn definieren?
Ich würde sagen, die Übergänge sind sehr, sehr fließend. Also das eine ist nicht ohne das andere möglich und umgekehrt. Also ich habe auch gedacht, nach Spiel 4 hatte ich so ein bisschen den Gedanken, okay, die Bucks haben so ein bisschen was verstanden irgendwo. Sie haben so ein paar, es sah offensiv immer noch irgendwie wackelig aus und du hast Holiday, der immer noch so ein bisschen Probleme hat. Gleichzeitig fand ich, sah alles mit Middleton als Playmaker teilweise ganz gut aus. Giannis kam irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Statistik gesehen, dass, glaube ich, über 70% von Giannis Field Goals assisted waren, somit die größte Anzahl in seiner Karriere. Und das fand ich, war schon mal irgendwie ein ganz, ganz guter Ansatz. Du hast dann, wenn er zum Korb gezogen ist, hattest du in seinem Rücken immer so Schützen, die so ein bisschen für Spacing gesorgt haben. Dachte ich auch, okay, passt jetzt. Und es sah ja jetzt auch am Anfang okay aus. Ich meine, du hast ja gesagt, 18 Punkte vorne und irgendwo, aber, und ich erinnere mich so ein bisschen dran, als ich gesagt habe, vor der Heat-Serie, als viele gesagt haben, ja, wenn die Bucks, wenn dann stehen sie vor Miami und auf einmal wird es schwierig und dann vergessen sie alles, was sie so über die Saison gelernt haben an Vielseitigkeit und fallen wieder zurück in alte Muster. Und ich habe dann gesagt, ja, aber weshalb denn in alte Muster verfallen, von denen du weißt, dass sie nicht funktionieren? Ja, es fällt mir gerade in der Serie so ein bisschen auf die Füße, die Aussage, habe ich irgendwie gerade den Eindruck, weil sie verfallen dann genauso, wenn es dann schwierig wird, dann ist wieder irgendwie ISO-Ball und irgendwie haben sie halt auch nicht so richtig die Spieler für den ISO-Ball, weil ich finde bei Giannis zum Beispiel, und ich möchte jetzt überhaupt keine Giannis-Kritik loswerden, weil Giannis ist ist ein unfassbarer Spieler, ein sehr, sehr spezieller Spieler. Und er hat aber halt, für mich ist, wenn ich Giannis zuschaue, ist es so ein bisschen, es ist einfach so eine bröcklige Dominanz. Also du hast so Momente, in denen er einfach alles nass macht, aber es kann halt auch jederzeit irgendwie umschlagen, dass er dann irgendwie, dass er erzwingt oder dass er dann irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand will, irgendwie einen einfachen Turnover produziert. Und du hast natürlich die Freiwurfproblematik, die Nets natürlich am Ende auch sehr, sehr gut ausgenutzt haben. Also ich meine, Giannis ist halt an die Linie marschiert, hat einen von zwei getroffen und damit, und Durant hat am anderen Ende mindestens mal einen langen Zweier oder halt auch mal einen Dreier. Und von daher war das irgendwie relativ schwierig, Middleton on-off, wobei er mir mittlerweile in der Serie, finde ich ihn eigentlich relativ solide, bis gut auch. Und hat auch immer wieder halt Phasen, in denen er die Bucks mal so ein bisschen, also er ist jetzt nicht derjenige, der das komplette Spiel über dominiert, aber Phasen, durch die er die Bucks so ein bisschen durchträgt, finde ich offensiv. Ja. Und von daher ist es in Ordnung. Und bei, ja, Holiday war am Anfang extrem gut, extrem aggressiv und ist dann auch so ein bisschen, sucht auch so ein bisschen seine Offense. Also die Bucks, wie gesagt, das Ding ist, was mich bei den Bucks einfach stört, sie sind kein Team, das über ISO kommen sollte, einfach weil die Spieler nicht dazu in der Lage, klingt immer so gemein, weil die Spieler nicht das Skillset genau mitbringen, um halt, beziehungsweise nicht diese Unvermeidlichkeit, Extrembeispiel eines Kevin Durant haben oder aber ja, auch
sie können,
eines
Kawhi. Sie können diesen ISO-Basketball, können sie nicht auf dem Niveau der Nets ja. spielen. Das ist einfach Fakt. Es ist nicht genau. ihre peripherierte Spielweise, auch wenn sie in Middleton und in Holiday Leute haben, die das teilweise können. Also das spricht ihnen ja genau. niemand ab. Und ich finde, also Middleton hat ihnen Spiel 3 am Ende ja auch so ein bisschen gewonnen, weil er letztendlich einen ISO-Korb mehr gemacht hat als Durant. Also da hat er dieses Duell einmal gewonnen und das ist ja aller Ehren wert, aber das kann halt nicht die Hauptstrategie sein und dann über eine ganze zweite Halbzeit, wo das dann irgendwie so vergessen wird, dass man ja auch noch andere Möglichkeiten hat, dass man irgendwie mehr Plays laufen kann und die Nets haben ja diesen Ruf als das reine ISO-Team, aber bei denen ist mehr Off-Ball-Bewegung zu sehen häufig als bei den Bucks und das darf halt eigentlich nicht passieren, weil die Nets, also in Bestbesetzung, das sind sie jetzt gerade natürlich nicht, aber sie sind halt normalerweise von ihrem Setup ja, würde man immer sagen, sehr von der individuellen Klasse profitieren sie natürlich extrem. Ja. Aber die Bucks profitieren ja eigentlich davon, dass sie halt variabel sind, dass sie relativ viele Waffen haben, dass sie irgendwie ja als Team irgendwie dir auf unterschiedliche Arten und Weisen wehtun können, dass sie halt diese eine dominante, überpowernde Figur haben, aber halt auch dazu irgendwie relativ viel Shooting, dass sie halt Leute haben, die wissen, was mit Ball in der Hand anfangen können, Shooter wie Bryn Forbes oder so, die du halt um Blöcke schicken kannst und so. Und sie nutzen es zu wenig. Und also, weil du gesagt hast, du willst Giannis nicht zu sehr kritisieren, das finde ich auch einerseits okay. Ich meine, wenn man sich jetzt so seine Statistiken in der Serie anguckt, er haut ja auch einen 30 Punkte Double nach dem anderen raus. Also es ist ja nicht so, dass er nicht produktiv wäre. Was mich aber bei ihm wirklich stört, ist teilweise dieses Decision-Making, weil er immer wieder die gegnerische Defense halt so vom Haken lässt. Also auch, ich weiß nicht, ob du dieses eine Play gesehen hast, wo er von Harden verteidigt wird, den Ball so im Post bekommt. Harden schickt sogar die Hilfe weg. Und Giannis versucht aber nicht, ihn irgendwie zu überpowern oder irgendeinen Move Richtung Korb zu machen oder
den rauszuziehen.
Den Jump Hook hat er ja leider nicht mal so richtig. Den sollte er sich langsam mal anschaffen. Vielleicht noch eher als die Sachen, an denen er jetzt die ganze Zeit arbeitet. Ja. Sondern er dreht sich dann zur anderen Seite, versucht seinen Turnaround-Jumper. Also natürlich kann er den treffen, aber es ist trotzdem immer ein Gewinn für die gegnerische Defense. Und das macht er in dieser Serie immer und immer wieder, dass er halt, und ich meine, das war eine der guten Sachen in der ersten Hälfte, dass er halt da mal darauf verzichtet hat, unfassbar blöde Pull-Up-Dreier zu nehmen mit 18 Sekunden auf der Uhr, dass er sich das halt mal gespart hat. In der zweiten Halbzeit war es da wieder mehr zu sehen. Und auch wenn er in diesem Spiel die Hälfte davon getroffen hat, ist es ja jedes Mal freut sich die Defense, wenn Giannis zu irgendwelchen Jumpern ansetzt. Und dass er das irgendwie, dass das bei ihm nicht ankommt, dass das beim Coaching-Staff offenbar nicht gut genug ankommt, als dass man ihm das dann irgendwie vielleicht mal austreibt oder sagt, hier, Giannis, gib den Ball zu Holiday, stell einen Block für ihn, geh Richtung Korb, versuch auf die Art und Weise Aufmerksamkeit zu binden. Auf die Art und Weise bist du viel, viel gefährlicher. Das verwirrt mich irgendwie. Und auch, also, keine Ahnung, wenn ich Coaching-Staff der Bucks wäre, dann würde ich Giannis für jeden Pull-Up-Dreier mit 18 Sekunden auf der Uhr, würde ich dem eine Geldstrafe aufbrummen. Und natürlich hat der mehr Geld als Gott, deswegen ist es auch egal. Aber irgendwas muss man doch machen, damit das ankommt, dass das einfach eine saublöde Idee ist. Und dass die gegnerische Defense das super geil findet, wenn du da hochsteigst und Dreier nimmst. Das findet dann einmal reinfällt.
Aber weißt du, ich glaube, und genau das ist der Punkt. Also Giannis, teilweise fragwürdige Entscheidungen sind die eine Seite. Andererseits habe ich aber auch den Eindruck, dass eben dieses Setup der Bucks momentan, also nicht mal die Spieler, die um ihn rum sind, sondern die Art und Weise, wie sie spielen, es ihm halt auch maximal schwer macht und ihn irgendwie auch so ein bisschen eher dazu provoziert, das hin und wieder einfach mal zu machen, weil einfach Dinge, die irgendwie funktionieren würden, nicht konsequent genug durchgezogen werden und beziehungsweise halt eben genau dann dieser Fluss, der ja eigentlich da sein könnte. Also ich meine, du hast ja smarte Spieler im Team, du hast ja eigentlich so, ich meine, ich habe vor der Serie auch gesagt, irgendwie Milwaukee ist eigentlich auf beiden Seiten ausbalancierter als Brooklyn. Also nicht, dass es deshalb stimmt, weil ich es gesagt habe, ne? Aber so grundsätzlich war so meine Meinung. Und du hast ja Spieler, die ein Play aufziehen können, die ein Pick-and-Roll laufen können. Wie du gesagt hast, Bryn Forbes, der um Blöcke rennen kann. Du hast mit Lopez jemanden, den du mal in Low-Post schicken kannst, den du aber auch zumindest mal so als halben Spacer, auch wenn der Dreier in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut fällt, rausstellen kannst. Du kannst ja bewegen. Du hast Leute, die zum Korb kommen können, um dann irgendwie Driving Kick zu spielen. Und aber diese ganze Bewegung ist halt irgendwie, kommt halt irgendwie zum Erliegen und dadurch, und dann kommt halt Giannis, ja, ist vielleicht ja auch irgendwo sein Naturell dann, dass er halt, er will dann schon übernehmen und dann bist du halt an diesem Kopf durch die Wandpunkt, der ihm dann eben irgendwo, ich habe manchmal so den Eindruck und ich weiß nicht, ich meine, das ist natürlich auch wieder Küchenpsychologie aus zigtausend Kilometern Entfernung, aber dass ihm dann halt auch die Sicherheit so ein bisschen fehlt. Also du hast diese Freiwurf-Thematik einfach, da bin, komme ich auch mal, geil, ich bin heute sehr vergangenheitsfixiert, aber auch nochmal eine, wie ich damals gesagt habe, also seine Freiwurfbewegung, einfach, keine Ahnung, es sieht schon aus wie ein Problem, so wie er den Freiwurf nimmt. Also, ne, wenn er erstmal diese Trockenübungen und dann irgendwie 30 Mal den Ball irgendwie dribbeln und dann irgendwann Ball in die Hand nehmen und gucken und dann irgendwann werfen. Also das ist ja irgendwie schon, da merkst du ja schon, dass da irgendwas ist. Deswegen da vielleicht einfach mal, aber jetzt, er könnte auch einfach so abdrücken schnell. Aber ich glaube halt, dann kommt da auch sowas zustande, wie zum Beispiel mit James Harden. Dann irgendwie, da hast du so ein paar Aktionen, die nicht so richtig funktionieren oder wo er dann mal einfach den Ball verliert oder einen Offensivfoul begeht. Das ist ja auch immer so bei seiner Spielweise irgendwo permanent so an der Grenze und dann momentan sowieso, wo jeder, weiß ich nicht, beim einfachsten Lufttauch, jeder Defender irgendwie umfällt. Das mir auch brutal auf den Sack geht übrigens, ich glaube, bin ich auch nicht der Einzige, aber und das sind irgendwie so ein paar Komponenten, die, glaube ich, irgendwie dazu führen, dass Giannis eben genau in dann solchen Situationen, wie du mit Harden beschrieben hast, dann eben nicht sagt, ja komm, James, jetzt entweder ich überpower dich oder ich ziehe dich jetzt halt einfach raus und renne dann an dir vorbei, weil mitkommen tust du nicht, war im Normalfall schon nicht und gerade sowieso nicht. Und da glaube ich halt einfach, dass die Bucks es Giannis, so wie sie gerade spielen, einfach maximal schwer machen. Und natürlich hat Giannis dann auch seinen Anteil, aber dass da was anderes möglich wäre. Gleichzeitig finde ich es immer wieder beeindruckend, wie schwer sich die Bucks tun, Vorteile auszunutzen. Also du hast immer so das Gefühl, wie, also ich meine, du hast Harden angesprochen, aber es ist immer eher so, als fänden sie es jetzt, als würde es ihnen irgendwie Probleme bereiten, wenn sie sehen, ah, okay, da könnten wir was ausnutzen. Also als würdest du sie da irgendwie total aus der Bahn werfen, so, okay, jetzt müssen wir irgendwas anderes ausprobieren oder so. Also dieses typische Mismatches ausnutzen, bei dem man ja oft sagt, okay, wenn man es zu intensiv macht, dann bringt es sich so ein bisschen aus der Balance. Aber bei den Bucks habe ich so das Gefühl, es bringt sie dann so aus der Balance, nicht nur, dass sie es nicht machen, sondern dass der Rest dann auch nicht mehr richtig funktioniert.
Ja, also mal, also dieses den Gegner vom Haken lassen, das sieht man echt immer wieder. Das war jetzt, also mit Harden ganz eklatant, aber wenn zum Beispiel Giannis den Ball im Post bekommt und gerade von Harris verteidigt wird, dann passt er den auch wieder raus oder spaziert dann raus und lässt sich das alles irgendwie neu sortieren. Und irgendwie auch diese Längenvorteile, die sie haben. Ich hatte so den Eindruck, im ersten Spiel am Anfang hat man es so ein bisschen gesehen und seitdem haben sie es irgendwie so ein bisschen vergessen. Also sie sollten ja in dieser Serie eigentlich das physisch dominante Team sein. Sie sind auf fast allen Positionen irgendwie ein bisschen größer und ein bisschen stärker besetzt. Es fällt ihnen aber irgendwie nicht ein. Also, beziehungsweise sie vergessen es immer wieder regelmäßig. Und also ich meine, da ist, finde ich, offensiv gerade auch Holiday sehr zu kritisieren für, der zwar teilweise gute Szenen hat in dieser Serie, aber insgesamt einfach, finde ich, zu passiv ist. Und ich meine, wir haben ja im letzten Sommer und eigentlich in der Zeit auch immer mal wieder darüber geredet, dass ich halt finde, was er offensiv macht, ist vielleicht ein kleines bisschen überschätzt, weil alle diese eine Serie gesehen haben gegen die Blazers und dann irgendwie dachten, boah, weißt du, wer underrated ist? Jrue Holiday. Ne? Und irgendwie sich dadurch das so ein bisschen, eigentlich zu so ein bisschen verselbstständigt hat. So, er ist der immer Unterschätzte und er ist der Boss und er ist der Playoff-Killer und was auch immer. Und er ist ein sehr guter Spieler, aber ich finde so dieses, also so ein bisschen die ordnende Hand, das, was den Bucks vielleicht ein kleines bisschen gefehlt hat, das ist ja halt nicht immer, das ist ja manchmal, aber ich finde, das ist ja nicht so dauerhaft, wie sie das eigentlich bräuchten. Und ich meine, es gab ja auch dann letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du es beim Simmons-Podcast auch gehört hast, wo sie jetzt auch irgendwie wieder darüber gesprochen haben, da auch schon die Überlegung, gut, man hätte für viel weniger auch Chris Paul kriegen können. Das ist jetzt natürlich gut gealtert, weil Chris Paul natürlich jetzt auch absolut überragende Playoffs spielt und eine überragende Saison spielt. Aber ich komme schon immer wieder an den Punkt, wo ich denke, eigentlich so ein richtig klassischer Floor General wäre für dieses Team schon ganz geil. Also einfach jemand, der halt diese ganzen Vorteile, über die wir da sprechen, die Bucks haben und die sie nicht erkennen, der erkennt die halt. Und das ist eine der krassen Stärken von Chris Paul. Und also er ist natürlich auch ein spezieller Fall, weil das einer der cleversten Spieler ever ist und definitiv wahrscheinlich der cleverste Sack, der jetzt noch in den Playoffs ist. Aber man denkt immer, wenn ich die Bucks sehe, denke ich so, diese so eine gewisse Extraportion Spielintelligenz fehlt diesem Team einfach. Und ich meine, die sollte teilweise natürlich auch viel mehr vom Coaching-Staff kommen, glaube ich, aber auch vom Team selbst.
Also ich glaube, ohne dass ich jetzt riesen Einblicke bekomme in Systeme, also das ist einfach nicht so mein Steckenpferd. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt bei den Bucks einfach ein fundamentales Problem ist, das jetzt über die einzelnen Spiele hinausgeht. Und klar, ich meine, Chris Paul wäre einer, der mal über diese fundamentalen Probleme hinwegspielen könnte und dann sagen könnte, okay, ich nehme jetzt mal den Ball und ich kläre das mal kurz.
Also genau wie es ihm vielleicht auch einfach nicht
mehr. Ja, genau. Also wie es jetzt halt in Phoenix auch, wenn es für die Suns nicht läuft, dann kommt halt Chris Paul rein und ordnet mal wieder ganz kurz. So, du dahin, du dahin, du dahin. Und jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder eine Runde. Holiday, ich glaube, es ist halt in der Serie auf jeden Fall. Also in der Serie habe ich auch irgendwie so das Gefühl, es ist so diese Sicherheit fehlt und diese Selbstverständlichkeit und dieses Ordnende. Aber in der Heat-Serie, und natürlich haben die Bucks die Heat ab einem gewissen Zeitpunkt einfach überrannt, aber in der Heat-Serie war er für mich mit der beste Buck und hat eigentlich genau das gebracht, was man gebraucht hätte. Umso schwerer tue ich mich momentan, also einfach mit den, also zu verstehen, was da passiert mit den Bucks offensiv. Also wirklich. Ja. Weißt du, ich meine, sie spielen gegen die verdammten Brooklyn Nets. Also vielleicht sind sie einfach ein viel besseres Defensivteam, als wir alle dachten. Keine Ahnung. Aber also irgendwie, irgendwas muss doch da möglich sein. Ich meine, du sagst es, physisch werden sie überlegen, die Nets haben jetzt nicht die besten Individualverteidiger. Kevin Durant, jetzt bester Offensivspieler, bester Defender gewesen. Also eigentlich.
Also da muss ich auch sagen, Kevin Durant spielt defensiv richtig geil in der Serie. Also,
ja, auf jeden Fall. Ja.
Und deswegen sind sie, weil du meinst, so, die Nets sind, glaube ich, als Team aktuell besser als ihr Ruf defensiv, was sie aber nicht zu einem Top-Team defensiv macht. Also da muss man auf jeden Fall unterscheiden. Es ist nicht so, dass sie unmögliche Herausforderungen bieten, glaube ich.
Ich meine, der Ruf beginnt ja relativ weit unten auf der Defensivskala. Ja, deswegen, genau. Wenn sie besser sind als ihr Ruf, dann bist du immer noch nicht auf, weiß ich nicht, es fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein. Egal. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Auf jeden Fall. Genau. Und deswegen wundere ich, ich kann's mir einfach nicht erklären, was da los ist, abgesehen von Jitters oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist einfach irgendwie, es ist so ein bisschen so ein Mysterium, finde ich, dass du jetzt wieder an so einen Punkt kommst.
Hast du übrigens gesehen, was Shai Serrano dazu getweetet hat? Ne? Zu Auszeiten von den Bucks. Nee. Also ich muss es jetzt sinngemäß zitieren, aber halt irgendwie jede Bucks-Auszeit, Budenholzer guckt sein Team an, so Leute, wir müssen jetzt offensiv mal wieder was leisten, das ist jetzt unser Plan. Man irgendwie guckt so in die Runde, zeigt dann irgendwie so sein Clipboard und das ist einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen aufgemalt. Ich finde auch jedes Mal, wenn man, also das den Eindruck habe ich auch schon seit Jahren, dass immer, wenn Budenholzer irgendwie eingeblendet ist und man sein Gesicht sieht, das war jetzt natürlich während der Bubble-Playoffs und so nicht der Fall, hat immer das Gefühl, das ist ein besorgter General, dem nicht wirklich einfällt, was er jetzt noch machen soll. Der irgendwie alles immer so ein bisschen, scheiße, sich das so anguckt, oh fuck, was soll ich denn jetzt machen? Und dann fällt ihm nicht wirklich was ein. Ist natürlich ein visueller Eindruck und vielleicht ist er in Wirklichkeit ein Genie, aber es überträgt sich absolut nicht auf sein Team. Und ich glaube,
irgendwie nicht.
Ja. Also so wie sich das jetzt gerade entwickelt, wird der halt auch garantiert seinen Job verlieren.
Es wirkt so ein bisschen so. Also einfach, weil diese Probleme halt so offensichtlich sind. Und wie gesagt, weil es halt teilweise auch nicht so, wahrscheinlich nicht nur für uns schwer erklärbar ist. Und ich finde halt, die Diskrepanz halt auch so krass bei ihm, weil ich meine, damals, als er aus Atlanta wegging und nach Milwaukee kam, haben ja alle gesagt, oder war der Konsens schon so ein bisschen, ey, das ist eigentlich der perfekte Coach, weil er ist halt so dieses Mastermind. Eigentlich so einer, der halt irgendwie ein System installiert, ein fließendes System, der die Stärken seiner Spieler irgendwie nutzen kann, einzusetzen weiß. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Und der Giannis Spiel auf die nächste Stufe heben dürfte, was er ja in der Regular Season auch schafft. Also ja. Genau, also er hat da irgendwie ein System installiert, aber irgendwie dieses Anpassen in den Playoffs, ja, funktioniert nicht so. Aber was ich viel schwieriger finde als das Anpassen ist irgendwie, dass es halt, dass man selber Dinge tut, die nicht funktionieren, bei denen man auch weiß, dass sie, oder davon ausgehen kann zumindest, dass sie nicht funktionieren. Das ist das, was ich eigentlich, also ja, du kannst natürlich sagen, bei Durant, wenn Durant heiß läuft, dann doppel ihn mal, oder stell mal Giannis gegen Durant, oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es den Riesenunterschied gemacht hätte in dem Fall, weil, glaube ich, Durant, also dieser eine Dreier mit ablaufender Wurfuhr.
Ja, da habe ich laut gelacht, als ich den gesehen habe.
Also irgendwann warst du halt an dem Punkt, wo es halt auch, glaube ich, einfach egal war, wer da steht, und vielleicht ist man da, war auch noch so ein Gedanke, vielleicht mit Giannis, Ich weiß nicht, ob du das Eric Neem von The Athletic hat letztens, also ich habe mir den Namen gemerkt, nicht schlecht, ne? Auf der Pressekonferenz letztens mal gefragt, Screening, also wenn er quasi um Screens, um Blöcke rumlaufen soll, also dass es halt für ihn als größeren Spieler ja kompliziert ist sozusagen, einfach weil er eine größere Angriffsfläche bietet und so. Und Giannis hat ihm dann zugestimmt, hat gesagt, ja, stimmt auf jeden Fall, weil eben es ist einfach schwieriger und gleichzeitig kann ich das extrem gut, also für meine Größe. So. Mhm. Und dass wir bei Giannis als Verteidiger, also so wie er oft halt verteidigt, dass er halt eben so dieser Free Safety ist hinten, der halt irgendwie aushilft, wo es halt ist, dass er da halt extrem gut ist und dass er für seine Größe extrem athletisch ist und deswegen halt auch für seine Größe ein sehr, sehr guter 1 gegen 1 Verteidiger ist. Aber dass wir ihn deshalb vielleicht auch so ein bisschen ja irgendwo auf eine Art überschätzen und ihm diese Aufgabe Durant eigentlich zutrauen, weil wir sagen, okay, er ist eigentlich von der Länge her dafür gemacht, ihn zu contesten, er ist mobil für diese Länge und müsste eigentlich mithalten können, aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, ist es einfach für ihn wahnsinnig undankbar und vielleicht dann ist Middleton dann doch besser geeignet. Also ich weiß nicht, ob es so ist, das war nur so ein Gedanke, den ich dann irgendwie hatte, darauf aufbauend auf dieser Diskussion. Weil man jetzt auch schon in der Serie ein paar Mal gesehen hat, dass er eben gegen Durant im 1 gegen 1 nicht immer so gut aussah.
Ja, also dass man es jetzt in dem Spiel gar nicht versucht hat, das hat mich schon auch
gewundert.
Nicht,
dass man es dann nicht so versuchen muss, ja, auf jeden Fall.
Ich finde, die beste Option ist eindeutig Tucker. Das hat man ja vor allem über die letzten beiden Spiele gesehen. Ja. Das ist natürlich auch dann sehr davon abhängig, was die Linie der Refs ist. Also ob Tucker KD ein bisschen verprügeln darf oder nicht. beziehungsweise wo so die Grenze verläuft. Das ist ja in jedem Spiel ein bisschen unterschiedlich. Aber er ist, glaube ich, die beste Option, die sie haben. Und letztendlich haben sie ihn ja auch dafür. Sie haben ja PJ Tucker nicht, damit er die Offense schmeißt. Da haben sie ja andere Genies für.
Aber ganz, ganz kurz am Ende dieses Spiel verglichen mit Spiel 4 war es dann irgendwie auch am Ende vielleicht zwei Tucker-Dreier, die fallen, weil in Spiel 4 sind sie alle gefallen und jetzt halt gar keiner. Also
Ja, klar. Solche Nuancen machen dann gerne mal den Unterschied. Aber so, ich finde, das ist eine ganz gute, also, oder beziehungsweise wahrscheinlich die beste Defensivoption. Ja. Middleton ist okay. Giannis, wie gesagt, hätte man gerne auch noch mehr ausprobieren können. Aber ich finde das relativ wichtig zu betonen, sie haben dieses Spiel absolut nicht wegen ihrer Defense verloren. Ich finde, also auch wenn man jetzt eine All-Time-Performance von KD gesehen hat, die beiden Spiele davor und auch hier, zumindest in der ersten Halbzeit, war das defensive Konzept ja sehr gut. Also wenn man die Nets bei den Scoring-Outputs hält, wo man jetzt die letzten Spiele hatte, also einmal irgendwie 86 Punkte und das alles, also das ist ja weit unter deren normalen Möglichkeiten, wie man so kennt. Klar, sie sind jetzt auch limitiert vom Personal her, aber das ist ja trotzdem was, wo man sagen muss, okay, wenn wir gegen dieses Team spielen, was sich ja in erster Linie über Offense definiert und das einigermaßen in solchen Bahnen halten können, also mit 15 Punkten im ersten Viertel und solchen Sachen, dann ist das ja erstmal nicht das Problem. Das Problem ist meiner Meinung nach die Offense. Und klar, du kannst defensiv auch immer noch Sachen verbessern, andere Sachen ausprobieren. Wie gesagt, dass Giannis quasi so wenig die Möglichkeit hatte oder gar nicht in diesem Spiel, hat mich auch ein bisschen gewundert. Mhm. Auch wenn es Gründe dafür gibt. Also ich glaube tatsächlich bei ihm auch, dass er gegen manche Spieler wertvoller ist, wenn er quasi als Help eingesetzt wird und nicht als 1 gegen 1 Verteidiger. Aber ja, sie hätten es einfach offensiv zu Ende bringen müssen und sie hatten alle Möglichkeiten dafür. Und natürlich wirst du gegen Durant mal Phasen haben, wo man gegen den einfach nichts machen kann. Und letztendlich auch, wenn da Giannis steht, wenn der in so einem Modus ist, dann wird er über den halt auch drüber werfen im Zweifel. Also muss halt in der Lage sein, auf der Gegenseite eine Offense zu laufen und nicht, ich habe jetzt den Ball, irgendwie bewegt sich hier nicht so viel, ich habe einmal versucht reinzudribbeln, aber da stand dann einer im Weg, blöd, dann gehe ich nochmal raus. Boah, okay, fang ich jetzt den Ball ab, hier dribbel du auch nochmal auf der Stelle und wirf dann. Das war ja auch häufig die Offense und das darf es halt einfach nicht sein. Also ich finde, gerade in den Playoffs zeichnen sich ja Teams und auch Stars dadurch aus, dass sie, wenn man ihnen die erste und die zweite und die dritte Option nimmt, weil das passiert nun mal, also selbst bei einem nicht überragenden Defensivteam wie den Nets, die bereiten sich schon auch auf das vor, was der Gegner kann. Also deswegen gibt's diese Mauer, deswegen weiß man, wie Giannis seinen Spin-Move einsetzt, um dann da dabei zu stehen. Das machen sie ja wirklich gut schon die ganze Serie über. Die Qualität zeigt sich halt dann, wenn man in der Lage ist zu kontern und sich halt nochmal was anderes zu überlegen und das nicht einfach nur ist, ich nehme jetzt schwierige Pull-Up-Zweier am Mann und vielleicht treffe ich genug davon. Das ist ja was Middleton zum Beispiel viel macht und auch einigermaßen regelmäßig hinbekommt, aber und das ist am Ende von Spielen teilweise okay, aber es kann nicht das Einzige sein, was du machst über eine gesamte Halbzeit. Also da komme ich immer wieder hin und das sind irgendwie fundamentale Probleme, die mich echt frustrieren. Also ich habe auch über die letzten Tage gedacht, als ich jetzt auch dachte, in dem Spiel ist KD wahrscheinlich alleine, also kein Harden, kein Kyrie und ich meine, so wie sich das, also so früh wie auch der Ausfall von Kyrie kommuniziert wurde für Spiel 5, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass wir ihn in der Serie nochmal wiedersehen. Hm. Aber ich habe dann halt auch gedacht, gut, die Bucks werden jetzt sich wahrscheinlich irgendwie durchwurschteln, aber sie können danach eigentlich nicht denken, dass sie jetzt richtig geil sind, weil so in Bestbesetzung wäre das halt nicht passiert. Und es gibt immer noch krasse fundamentale Fehler und Probleme in diesem Team. Und irgendwie müssen die halt vielleicht dann auch direkt angegangen werden. Ich weiß es auch nicht. Die Bucks frustrieren mich.
Ja, es ist einfach ein Mysterium und trotzdem kann es sein, dass sie durchgehen. Also ich meine, wie gesagt, es braucht ja diese KD-Performance, klar. Ich meine, sonst ist ja gerade auch nicht keiner wirklich da, der mal übernehmen kann. Also gut, Jeff Green ist gut eingesprungen, aber trotzdem hat der auch so kreieren kann. Naja, keine Ahnung, es kann immer noch sein, dass sie es in 7 packen, wenn sollte Kyrie nicht zurückkommen. Wie gesagt, ich teile da irgendwie deine Meinung, weil also der Knöchel war schon sehr, sehr gedehnt, als er da gelandet ist. Also das sah schon übel aus.
Also manchmal ist es ja einfach nicht wirklich zu bewerten und dann sieht es schlimmer aus, als es eigentlich ist. Aber es hörte sich jetzt für mich irgendwie doch eher an wie eine etwas längere Geschichte.
Ja. Also. Genau. Und ich meine, solange Harden eben so, wie du sagst, also er ist da, er kann Playmaking liefern, so ein bisschen aus dem Rückraum, aber er bringt halt keinerlei Dynamik irgendwie rein. Das heißt, Durant ist schon sehr auf sich allein gestellt und dann kann es, wie gesagt, also es war ja nicht so, dass die Bucks dann am Ende weit weg waren, so frustrierend das alles auch ist, aber da vielleicht, ich will es, keine Ahnung, ich meine, Bucks, ich glaube, wir kommen der ganzen Sache auch einfach nicht mehr auf den Grund. Also keine Ahnung, wenn Budenholzer der Sache nicht auf den Grund kommt, wir tun es irgendwie auch nicht. Nochmal Durant, also du hast ja schon so deine Ode abgelassen, keine Ahnung, ich finde es halt, was ich so geil finde eigentlich, also dass wir uns ja, wir haben uns ja einerseits natürlich gefragt, wie wird er jemals wieder so dominant nach so einem Achillessehnenriss? Einerseits das, aber er musste ja auch vorher es einfach nie zeigen in Golden State, was er halt, also dass man mal wieder Kevin Durant im Modus, okay, ich gewinne jetzt allein ein Spiel. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so richtig gab. Also selbst in OKC hat er zumindest Westbrook an seiner Seite gehabt. Also er war ja irgendwie ganz, ganz selten nur noch in dieser Lage und das war jetzt halt einfach mal wieder krass zu sehen, wie unvermeidlich er halt als Scorer ist. Und was ich aber auch krass fand, war so sein Gefühl fürs Spiel. Also zum Beispiel, wie er so diese heiße Hand Jeff Green eine Zeit lang aktiv gesucht und dann auch gefunden hat. Wie er im Post steht.
Auch sein einer Assist auf Shamet.
Ja, genau.
Ach, sorry, wolltest du den gerade?
Nee, alles gut. Nee, das wäre jetzt, genau, wie er unten unterm Korb ist und Shamet in der Ecke freisteht, wie er einen Backscreen für Joe Harris stellt und ihm aktiv sagt, komm, lauf, und Joe Harris da einen offenen Layup kriegt, wie er die Matchups unterschiedlich attackiert hat. Also es war halt einfach, ich glaube, ihr habt geschrieben, sein Meisterwerk oder was war's bei Spox, genau. Also es war halt, wenn du als Gemälde, First Draft, okay, perfekt, hängst du auf. Also war wirklich halt auf jeder Ebene offensiv und dann eben, du sagst ja auch defensiv, war es halt einfach sensationell und es ist halt mal abgesehen von allen Implikationen oder wie die Serie jetzt weitergeht, was jetzt so passiert, dass Kevin Durant nach dieser Scheißverletzung noch genau zu sowas imstande ist, ist halt einfach cool zu sehen. Also weil einfach so ein Basketballer, so einfach Spaß macht, so einem Basketballer bei der Arbeit zuzuschauen, wenn er so nachgeht.
Absolut. Ich finde, das zeigt auch immer wieder, dass es dann doch irgendwie ein bisschen geiler ist, wenn es wirklich um was geht, weil also man kann ja hier auch 1 und 1 zusammenzählen und sagen, wenn die Bucks das gewinnen, dann gewinnen sie auf jeden Fall auch die Serie, glaube ich. Und ich glaube, das hat er gut gelesen und er hat dieses Spiel einfach, also in allen Facetten, wie du schon angesprochen hast, er hat sein Team angeleitet, er hat die Punkte gemacht, er hat, glaube ich, insgesamt durch Assists und eigene Punkte irgendwie 77 Punkte oder sowas verantwortet. Also einfach nur eine unfassbare Leistung. Kann man irgendwie, also ich finde, Meisterwerk trifft es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich von ihm individuell schon mal ein besseres Spiel gesehen habe als die Sonne. Und man hat von ihm schon sehr, sehr viele sehr krasse Spiele gesehen.
Absolut.
Aber das war einfach nur unfassbar bemerkenswert.
Ja, hat mega Spaß gemacht. Trotzdem ist jetzt halt echt die Frage, wie siehst du denn die Serie jetzt?
Ach, trotz allem. Also ich will da ehrlich gesagt nicht mal mehr irgendwas vorhersagen.
Ich glaube,
nur in einem Spiel 7 würde ich jetzt nicht gegen Kevin Durant tippen. Deswegen. Nee. Und irgendwie, ich habe langsam den Eindruck, ich habe mich jetzt genug über die Bucks aufgeregt und so richtig, richtig viel Bock habe ich nicht mehr auf den Bock.
Schön gesagt.
Aber das ist mein subjektiver Eindruck. Und sie können die Serie ja durchaus noch gewinnen, wenn sie jetzt irgendwie checken, was sie machen können. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie das tun werden und irgendwie. Ja, mehr sage ich dazu.
Ja, wie gesagt, ich meine, also sie waren jetzt nah dran und wenn wir nochmal zur Defense zurückkommen, also klar, Durant hat jetzt dieses Spiel, aber ich habe in Spiel 4 auch ganz kurz den Eindruck gehabt, okay, es ist halt für ihn auch, wenn er so ganz alleine ist gegen ein Team wie Milwaukee, das eben verschiedene Verteidiger, verschiedene gute Verteidiger entgegenstellen kann, ihn mit verschiedenen Problemen konfrontieren kann, dass das für ihn auch nicht unbedingt dann immer so einfach ist, so gut er ist. Und da war, und jetzt hast du natürlich das andere Extrem gehabt und jetzt bin ich mal gespannt, also wie es sich im nächsten Spiel gestaltet. Wie gesagt, ich meine, es gibt auch bei Nets noch Raum nach oben. Joe Harris zum Beispiel, der ja die letzten 3 Spiele wirklich Probleme hat mit seinem Wurf. Also es ist jetzt nicht so, dass Kevin Durant immer ein fast perfektes Spiel abliefern muss, aber ja.
Es schadet auf jeden Fall nicht, wenn er es macht.
Es schadet nicht, aber trotzdem würde ich sagen, Stand jetzt, also durch diese Verletzungen eben, so bitter das ist, haben es eigentlich die Bucks trotzdem in der Hand. Also es liegt an den Bucks, ob sie die Serie gewinnen oder nicht.
Ja, aber es liegt an den Bucks, ist halt
kann schwierig werden.
Ja,
wer schon im Urlaub ist, starke Überleitung, der MVP, also der MVP der letzten beiden Jahre ist noch drin, der aktuelle MVP ist rausgegangen, 0-4, die Nuggets gegen Phoenix. Jokic auch mit einem Flagrant 2 sich aus den Playoffs verabschiedet. Ich habe jetzt die letzten Tage viel gehört über diese großen Fragen der Nuggets und natürlich sieht man jetzt auch die Suns, die einfach so gefühlt seit Spiel 4 gegen die Lakers einfach einen unfassbaren Lauf haben.
Nicht nur gefühlt.
Also ja, die einen unfassbaren Lauf haben, kein Spiel mehr verloren haben. Und dass man jetzt, und ja, ich habe auch gehört, ja, ob die Nuggets dieses Spiel oder überhaupt nicht auch mit Murray eine Chance gehabt hätten. Ich bin kein Fan solcher Mutmaßungen, einfach weil es halt wirklich so also der Recency-Bias da halt eine Riesenrolle spielt. Ich meine, die Suns sehen momentan einfach aus wie ein unfassbar gutes Basketballteam, einfach weil sie ein unfassbar gutes Basketballteam sind. Und die Nuggets waren halt in ihrer jetzigen Zusammensetzung einfach absolut unperfekt.
Also gefundenes Fressen waren sie vor allem auch für die Suns.
Also dieser Backcourt war halt natürlich, ich meine, es waren halt Rollenspieler, die irgendwie gegen Chris Paul spielen mussten. Und ich glaube halt, zum Beispiel jetzt ein Ding, wenn Murray drin ist, übt er natürlich auch mehr defensiven Druck auf die Suns aus, was dann wiederum Energie kostet und so. Also deswegen, aber wie schätzt du denn jetzt die Nuggets so momentan so ein? Also Aaron Gordon war so ein bisschen Fragezeichen, hat nicht die beste Serie gespielt. Dann eben Murray kommt im Laufe der kommenden Saison zurück. Und aber wie sind die Nuggets eigentlich immer noch so weit, wie sie waren, kurz bevor sich Marius Kreuzband gerissen hat? Oder hat sich für dich irgendwas verändert jetzt durch die Serie?
Also, was man vielleicht in der Offseason angehen sollte, wäre halt jemand, der also so ein bisschen diese alte Gary Harris-Rolle einnehmen kann, so ein bisschen so ein Point-of-Attack-Defender, weil das ist halt Murray definitiv nicht.
Das stimmt.
Und also PJ Dozier kannst du das vielleicht ein bisschen mehr machen lassen, aber also das war jetzt in dieser Serie schon sehr eklatant, dass das halt einfach ein...
Können wir ihn Pierre-Jean Dozier nennen?
Ich versuche dran zu denken, aber...
Okay, Entschuldigung, kann mir, ich weiß auch nicht, warum, ja.
Ich guck mal.
Ja,
vielleicht guck mal, wie wir das dosieren.
Ja.
Aber...
Schön.
Nee, ich würde schätzen, dass die Nuggets in Bestbesetzung schon nächstes Jahr auch definitiv oben mitspielen können. Also auch dieses Jahr war das ja so, als sie Gordon bekommen haben und ihre ersten Spiele da sehr erfolgreich absolviert haben, habe ich irgendwie auch schon mit der Vorstellung geliebäugelt, sie als Finals-Team aus dem Westen zu tippen. Einfach weil ich da schon dachte, ich weiß nicht, ob die Lakers fit durch die Playoffs kommen. Ich weiß nicht, wem ich da sonst so vertraue. Ein Stück weit ist das auch immer noch so, aber da dachte ich schon so, Denver, klar, kann schon passieren. Und ich meine, ich finde ganz viele Sachen, die man jetzt irgendwie gesehen hat und die jetzt harsch kritisiert werden, vieles wird sich halt ein bisschen fügen. Also beispielsweise Aaron Gordon muss halt nicht denn deine dritte oder vierte Option sein, sondern rückt halt einen weiter nach hinten. Und das ist, glaube ich, ganz gut für ihn, weil er war jetzt halt einfach total überfordert, das muss man sagen. Also er war auch offensiv total enttäuschend, aber sie haben ihn auch nicht dafür geholt, dass er irgendwie da deine Offense schmeißt, sondern eher, dass er halt so ein bisschen von dieser Off-Ball-Bewegung profitiert, dass er halt leichte Punkte am Korb macht und defensiv halt seinen Job erledigt. Und also defensiv, gerade gegen Portland, fand ich ihn da teilweise auch gut. Also es war insgesamt noch nicht genau das, was sie sich von ihm erhofft haben, aber ist halt auch schwierig. Also sie waren einfach ja auch nicht das Team, was sie sein wollten. Auch Barton, der erst in der Serie zurückkam und dann wahrscheinlich, also neben Jokic, der beste Spieler war, den sie hatten, das ist ja auch jemand, den du eigentlich ein bisschen mehr einplanen willst. Der hat zwar über die letzten Jahre viele Verletzungen gehabt und stand nicht immer zur Verfügung. Also auch letztes Jahr in den Playoffs hat er ja komplett gefehlt. Aber das sind ja normalerweise schon irgendwie einigermaßen wichtige Bestandteile dieses Teams. Und Porter mit einer Rückenverletzung und so. Also keine Ahnung, für mich ist jetzt irgendwie gerade nicht der Punkt, wo das Sinn macht, zu sagen, nö, alles, was die Nuggets machen, ist scheiße, das wird nie und nimmer werden, weil eigentlich habe ich da schon mehr Vertrauen. Und eigentlich finde ich auch den Kader einigermaßen sinnvoll zusammengestellt, auch wenn es sicherlich noch ein, zwei Problemzonen gibt, die man angehen kann. Also wie gesagt, Point of Attack Defense wäre so, das war jetzt natürlich auch in dieser Serie ein sehr extremes Beispiel, weil die Suns den besten Backcourt der Liga haben. Und dieser Backcourt wiederum selber defensiv gar nicht gefordert war. Weil, also,
genau, das
wurde nicht beschäftigt, ne? So, also, so ein Campazzo kann den nicht beschäftigen. Morris dann vielleicht ein bisschen, aber Morris musste ja aus irgendeinem Grund bis zum letzten Spiel warten, dass er in die Starting Five rücken durfte, obwohl er halt mit großem Abstand der einzige gute Backcourt-Spieler war, oder? Also, der einzige überdurchschnittliche, den die Nuggets dann noch hatten.
Der erste Fünf wirklich, also, der eben nicht, der vielleicht ein bisschen, also, ein Rollenspieler plus ist sozusagen.
Ja, genau.
Also
genau.
So,
und also, keine Ahnung, sie waren letztendlich in diesem Duell komplett overmatched. Und vor allem, weil halt gerade das, was die größte Stärke der Suns ist, war in diesem Duell die größte Schwäche der Nuggets. Also auch mit dem, da kommt natürlich das Jokic-Thema auch dazu, dass du halt mit ihm nur auf eine bestimmte Art und Weise verteidigen kannst und jemand wie Chris Paul, aber auch Booker, der ja auch ein absoluter Killer aus der Mitteldistanz ist, das natürlich dann gerne ausnutzt. Ich meine, also gerade in Spiel 4 war es ja unfassbar, wie Paul, ich glaube, im dritten Viertel 6 Midranger in Folge genommen hat und alle so vom rechten Elbow alle drin und man dachte, okay, mach einfach noch 20. So, es geht immer, es wird alles fallen. So, das waren einfach auch schon sehr spezielle Umstände. Und wenn wir jetzt, also wegen diesem Spekulativen, ne, also wenn Murray jetzt dabei wäre, die Serie hätte sicherlich anders ausgesehen, aber vielleicht hätten die Suns sie trotzdem gewonnen, weil halt dieses Matchup schlecht ist für Denver. Das muss man, glaube ich, sagen. Aber
auf jeden Fall.
Das trifft auch nicht auf alle anderen Teams zu. Also. Und ich meine, die Blazers haben ja auch einen super Backcourt und die haben trotzdem nicht gewonnen gegen Denver. Das sind dann halt auch solche Sachen. Also.
Ja. Und das ist halt so das Ding. Also es ist halt, ich finde, man muss die Umstände mit einbeziehen. Und deshalb würde ich mir manchmal schon so ein bisschen wünschen, also diese ganzen fundamentalen Fragestellungen, die sich jetzt rund um die Nuggets bewegen. Also klar, man muss ja auch irgendwie quasi Themen schaffen und Themen durchkauen, aber mir ist es, manchmal würde ich mir wünschen, dass man so ein bisschen zurückhaltender an die Sache rangeht, einfach ein bisschen mehr sagt, ja, das war jetzt so, ne? Aber es gab halt Gründe, und wie du sagst, ich meine, die Balance in einem Team ist extrem wichtig, man kann jetzt nicht nur einfach sagen, okay, du nimmst Jamal Murray raus und tust da jetzt eben Campazzo rein, du hast einfach einen schlechteren Spielraum, sondern wie du sagst, dann muss ein Aaron Gordon mehr machen, Michael Porter muss mehr machen, es kommt bei Michael Porter mehr zum Tragen, dass er aus dem Dribbling raus kein guter Creator ist, noch. Das sind alles so Sachen, und dadurch funktioniert das ganze offensive System nicht. Dadurch bringst du die Suns Defense, die ja ohnehin schon extrem gut ist, weniger in Bewegung. Dadurch hat es Jokic auch wieder ein bisschen schwerer. Dadurch muss sich Jokic offensiv mehr auspowern. Defensiv, klar, ich meine, diese Problematiken gibt es grundsätzlich, aber es gibt ja kein perfektes Basketballteam. Das heißt, auch die Nuggets im Bestbesser sind kein perfektes Team, die Suns sind kein perfektes Team. Die Bucks sind nah dran. Aber
ja.
Aber weißt du, und deswegen würde ich mir manchmal wünschen, dass man da so ein bisschen mehr den Kontext behält und einfach sagt, man könnte die Saison der Nuggets auch einfach insofern einfach mal abhaken, okay, natürlich, das Team hat gewisse Schwächen, aber es ist mit Murrays Verletzung, mit auch Bartons Verletzung, ist dann einfach dann zu viel weggebrochen, als dass da irgendwie wesentlich mehr drin gewesen wäre gegen ein Team, das sich auch so ein bisschen, das eine extrem gute Regular Season gespielt hat, das extrem gut zusammengestellt ist, das extrem ausbalanciert ist, und es sich auch gerade in so ein bisschen in so einen Rausch gespielt hat. Und Punkt. Ja. Und klar, ist jetzt die Frage, verlängerst du oder was passiert mit Barton, der, glaube ich, eine Player-Option hat, die er nicht unbedingt ziehen muss, genau. Was machst du zum Beispiel mit Millsap? Aber wie wird's mit Porter Jr. weitergehen? Das ist eine allgemeine Fragestellung. Aber ich würde es nicht so immer fundamental dann in Frage stellen, nur weil man jetzt mit einem Sweep rausgegangen ist, was natürlich bitter ist. Nur weil sicherlich auch nicht alles perfekt gelaufen ist. Und wie du sagst, dass Morris erst im letzten Spiel starten durfte. Aber ja, ich würde es gerne mit ein bisschen mehr Zurückhaltung irgendwie betrachten.
Ja, ich meine, es ist aber, glaube ich, auch häufig gerade bei den Nuggets und bei Jokic auch so, dass relativ viele Leute einfach grundsätzlich nicht so richtig davon überzeugt sind, was da laufen, und dass das deswegen
dann nimmt man das
so sein wird, bis da mal eine Meisterschaft gewonnen wird oder so. Ja. Und selbst dann kommt das vielleicht. Also ich meine, auch mit dem, ein MVP kann ja nicht gesweept werden in den Playoffs. So, das wird ja jetzt auch immer gesagt. Und das wird jetzt quasi als der als ein Argument dafür genommen, warum diese MVP-Wahl Quatsch ist. Und das ist ja auch nur von Leuten, die halt sowieso schon vorher ihre Meinung natürlich fest geformt hatten und die sie dann im Nachhinein irgendwie bestätigt wissen wollen, obwohl das eine nichts mit dem anderen zu tun hat.
So ist es.
Und so ist es halt mit den Nuggets auch. Also die sind ja letztes Jahr auch in die Conference Finals gekommen und haben da natürlich gegen die Lakers letztendlich keine richtig gute Chance gehabt. Also die Serie war vielleicht nicht ganz so deutlich, wie so ein 4-1 es andeutet, aber man dachte jetzt nicht wirklich, dass sie das gewinnen würden. Aber selbst wenn, das waren die Conference Finals und jetzt gehen sie halt ohne ihren zweitbesten Spieler in der zweiten Runde raus. Das heißt dann nicht, dass da fundamental alles falsch läuft. Es gibt natürlich Sachen, wo man denkt, okay, durch Jokic hat man defensiv eine sehr spezielle Herausforderung und man muss sich da sehr speziell aufstellen, um der beizukommen. Das ist ja korrekt. Das ist ja auch irgendwie, finde ich richtig analysiert, aber das heißt nicht, alles, was sie da machen, ist falsch oder der MVP-Award ist jetzt nicht valide oder was auch immer. Es ist halt, ja.
Zumal diese Herausforderung zu meistern ist. Andere Teams haben andere Herausforderungen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du einen kleinen Guard hast oder der einer deiner besten Spieler ist. Oder also weißt du, es ist ja immer so.
Ich meine, defensiv ist der Center halt nicht so zu verstecken, wie das ein kleiner Guard ist.
Absolut. Also ich will es jetzt nicht vergleichen, so das ist das Gleiche, aber es ist halt, es gibt halt diverse unterschiedliche Arten defensiver Herausforderungen und bei Jokic ist es nun mal so, es wird auch immer ein Thema sein, aber manchmal, glaube ich, ist man dann selber, weil man selber halt auch gern Recht behalten möchte, ist man dann so, dass man das dann schnell für sich wieder rauskommt und sagt, ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Und dann ist halt dieses Thema, das Thema Defensive ist lang nicht so groß, wenn sie dann aber rausfliegen, ist es valide, definitiv, aber macht man es wieder so ein bisschen größer, einfach um sich selber auch so ein bisschen so die Credibility sozusagen oder seinem persönlichen Einschätzung so ein bisschen die Credibility wiederzugeben. Und mir ist es manchmal einfach so ein bisschen zu viel. Aber ich mache das selber natürlich auch. Also weißt du, das ist dann auch so, dass ich immer zum Beispiel, ich meine, wie oft gehe ich auf Fehlerhunting bei Trae Young? Ja? jeder Turnover ist für mich ein Fest. Nein, Quatsch, mittlerweile, übrigens, wir kommen ja gleich noch zu den Hawks, aber ich habe Ole vorher schon gesagt, ich bin dabei, meinen Frieden mit Trae Young zu finden.
Von daher, du wirst jetzt Trae Young-YouTuber, ne? Der halt alles, was er macht, irgendwie.
Auf jeden Fall. Ich habe mich bei dem Spiel mal ganz kurz erwischt, du hast ja mal geschrieben, eine Welt, in der bei Twitter eine Welt, in der Trae Young unser Lieblingsspieler ist. Also mein Lieblingsspieler wird nicht, aber ich war mal ganz kurz, okay, mag ich ihn vielleicht irgendwann? Soweit sind wir noch nicht.
Die dunkle Seite der Macht, junger Padawan.
Genau, so ungefähr. Aber ja. Sieht man mich dann vielleicht auch, weißt du, wie den Schatten damals von Anakin Skywalker in hier Episode 1 sieht man meinen dann mit so einer fransigen Frisur.
Ja.
Nur im Vordergrund meine Glatze und im Hintergrund so die fransige Frisur dann.
So wird's laufen. Das ist eine gute Vorstellung. Vielleicht sollten wir das mal als Coverbild.
Auf jeden Fall.
Fände ich auf jeden Fall ganz gut. Ja. Aber noch kurz zu den Nuggets. Dass Jokic ejected wurde, wie fandest du das? Also hat das Foul das bei deiner Meinung nach gerechtfertigt? Spielt es eine Rolle?
Also ich weiß, ich glaube, irgendjemand hat nicht Stephen A. Smith gesagt, du wirst den MVP bis zum Ende sehen und da jetzt den MVP direkt rauszuschmeißen, ja, es war hart. Ich glaube nicht, dass sich groß was dran geändert hätte an dem Spiel, also am Ausgang. Ja. Also auch wenn die Nuggets, glaube ich, bei 8 hinten waren zu dem Zeitpunkt, also es war jetzt noch alles andere als entschieden, aber im Großen und Ganzen ist es eine Diskussion, da kannst du natürlich die Diskussion aufmachen, welches Standing sollte Jokic haben?
Ich finde halt
nicht. Ich glaube, sagen wir mal so, wenn die Refs den Eindruck haben, dass das Foul einfach für sie in dem Moment zu hart war, also wenn es einfach nur, wenn wir betrachten das Foul quasi im Vakuum, dann sollen sie ihn ejecten, meiner Meinung nach.
Weißt du, wie ich meine? Sehe ich nämlich auch so. Ich finde halt, diese Reputation soll ja im Idealfall eigentlich keine Rolle spielen, sondern es soll eine Rolle spielen, was macht er da? Und das war einfach ziemlich asoziales und ein bisschen gefährliches Foul, was er da begangen hat. Ja. Und also es ist gut, dass er ihn da nicht voll erwischt hat, aber er hat ihn nun mal erwischt. Und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, die ist halt irgendwie doch relativ klar aggressiv. Und dann, ich finde es, man hört das immer so, er ist der MVP deiner Liga. Und ja, klar, aber er macht ja in dem Fall einfach eine ziemlich dumme Aktion. Und also für mich ist das halt so ein Foul gewesen, das ist irgendwie auf der Grenze zwischen Flagrant 1 und 2. Also Flagrant auf jeden Fall und eins von beiden muss es dann halt sein. Und wenn der Ref das so bewertet, dann soll er da halt ein Flagrant 2 draus machen und gut ist. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie eine Fehlentscheidung und ich fand es auch nicht, dass das ein Argument ist, dass das der MVP deiner Liga ist und man ihn deswegen da nicht rauswerfen darf.
Ja.
Es wird vielleicht bei anderen Superstars manchmal so gehandhabt, aber es sollte eigentlich nicht so sein.
Genau, es heißt eher so, dass man es bei anderen Superstars hinterfragen sollte. Also quasi so dieses Ding. Und natürlich möchtest du die besten Spieler auf dem Platz haben, aber da müssen sich die besten Spieler halt auch so verhalten, dass sie auf dem Platz stehen können.
Vielleicht hätte man aber Kevin Durant auch rauswerfen sollen dafür, dass sein Bodyguard PJ Tucker schubst während dem Spiel. Das ist ja eigentlich auch unfassbar asozial, wenn man so mal ganz ehrlich ist.
Ja.
Das sollte nicht passieren.
Aber gleichzeitig kannst du dafür Kevin Durant auch nicht verantwortlich machen, sondern nur den Bodyguard.
Ja,
oder meinst du, er hat ihn dazu angehalten, im Zweifelsfall auch auf dem Feld einzugreifen? Er hat
ihn da hergewunken. Na ja, komm, jetzt schubst ihn mal um.
Ja.
Ich glaube, so hatten sie das besprochen.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon vor dem Spiel.
Aber
wenn der olle PJ mich wieder fault, dann kommst du runter und schubst
den. Dann komm mal her. Aber ich glaube im Endeffekt, ich meine, Jokic, ich nehme ihm auch ab, er wollte irgendwie ein hartes Foul begehen und er wollte ihn jetzt nicht verletzen und so. Und es hat ihm ja auch offensichtlich leid getan. Und von daher, das ist das eine. Das andere ist, es war ein extrem hartes Foul. Wenn die Refs es so bewerten, dass ein Flagrant 2 ist, dann Ejection. Also es ist halt einfach dann irgendwie so. Und ob das jetzt der MVP ist oder der neunte Mann, der mal ein paar Minuten sieht, ist dann sollte in dem Fall einfach keine Rolle spielen. Und insofern war es dann vielleicht auch irgendwie mal, wäre schön, wenn es öfter so gehandhabt würde. Sofern es dann auch richtig ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einen riesen Unterschied gemacht hätte. Zu den Suns jetzt noch ganz kurz. Es ist ja unfassbar schwer, diese Playoffs zu bewerten, also gerade auch mit diesen ganzen verdammten Verletzungen. Also normalerweise vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat man gesagt, okay, Brooklyn im Normalfall, also ohne Lakers und die Nets, wenn alle fit sind, und jetzt bist du irgendwie so dabei, okay, fliegt Brooklyn gegen irgendwie mysteriöse Bugs raus am Ende noch und
mysteriös.
Ja, ich habe ein nettes Wort versucht zu finden. Und man weiß nicht, aber sind die Suns jetzt, also dann hast du Utah, die irgendwie, kommen wir auch noch gleich zu. Aber sind die Suns für dich jetzt ein Favorit mit? Oder einer der, oder ist, sieht man es jetzt dann, ist es zu extrem jetzt irgendwo?
Nö, also ich finde, sie müssen gemäß dem, was sie bisher gezeigt haben, auf jeden Fall als Mitfavorit gelten. Vielleicht auch, also ob man das jetzt Mitfavorit oder Topfavorit nennt, das ist im Endeffekt auch Wumpe. Also ich meine, sie sind ja schon mal unter den letzten vier, da ist man ja de facto irgendwie mit drin, aber sie haben von allen Teams bisher konstant, also so über die Playoffs gesehen, den besten Basketball gespielt, wenn sie gesund waren. Also wenn Paul seine Schulterverletzung hinter sich hatte. Jetzt ist, und das unterscheidet sie von allen anderen Teams aktuell, dass nur Abdel Nader verletzt ist, der jetzt kein wichtiger Rotationsspieler ist. Das heißt, sie sind vollzählig und Chris Paul ist ja offensichtlich wieder gesund. Also wahrscheinlich gerade die beste Playoff-Serie seiner Karriere gespielt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er gesund ist. Gemäß dem, klar, muss man sie absolut auf dem Schirm haben. Sie spielen auch einen wunderschönen Basketball, verteidigen auf einem sehr, sehr hohen Niveau, spielen vorne einfach so variabel und variantenreich. Also das ist irgendwie das, was mir bei ihnen am besten gefällt, weil das ist so ein Team, das weiß genau, was seine Stärken sind und nutzt sie auch entsprechend ein. Das ist halt so dieser, nochmal auf die Bugs. Das ist halt auch dieser gravierende Unterschied, weil ich glaube nicht, dass die Suns zwingend mehr Talent haben als Milwaukee. Sie sind also zumindest in der Spitze bin ich mir nicht so ganz sicher. Sie sind vielleicht ein bisschen runder zusammengestellt. Also einfach, weil sie auf allen Positionen irgendwie einfach gute Leute haben, die unterschiedliche Skillsets haben und sich irgendwie da sehr, sehr gut ergänzen. Also das finde ich schon, es ist ein exzellent zusammengestelltes Basketballteam. Es ist aber vielleicht, es hat jetzt ja nicht einen Top 5 Spieler oder so, sondern es kommt halt sehr über die Summe seiner Teile. Und das ist schon relativ speziell. Also hebt sich, finde ich, halt, also ich meine, Utah geht auch in diese Richtung. Utah ist momentan aber auch nicht vollzählig. Die Clippers sind nicht vollzählig. Dafür fehlt Serge Ibaka. Bei Utah können wir ja mal sehen, ob vielleicht Mike Conley nochmal zurückkehrt und dann auch auf einem Oberschenkel spielt wie James Harden oder so. Die haben ja letztendlich so, glaube ich, die gleichen Probleme gerade.
Ja. Conley sitzt schon länger, oder?
Ja, aber ich meine, bei Harden hatte das ja während der Saison auch die ganze Zeit.
Damit
auch schon 18 Spiele gefehlt. Also es ist ja der gleiche Oberschenkel.
Ja.
Das heißt, es ist auch kein ganz neues Thema. Im Osten, wenn man sich da umschaut, bei den Hawks fehlt DeAndre Hunter, auch nicht ganz unwichtig. Bei den Sixers ist Embiid gerade limitiert. Bei den Nets wissen wir Bescheid. Bei den Bucks fehlt Dante DiVincenzo. Also auch wenn er jetzt nicht der große Name ist, ja dieses Team irgendwie schon ein bisschen abrundet, würde ich mal sagen, der schon fehlt, meiner Meinung nach. Ja. Bei den Suns ist das momentan einfach nicht so. Und ich finde, die wirken gerade auch auf eine Art und Weise selbstbewusst und selbstverständlich, die schon speziell ist. Das ist halt dann die Frage, ob man das dann in der nächsten Serie auch noch so abrufen kann, weil man muss bei allem sagen und bei aller Dominanz, die sie bisher auch teilweise ausgestrahlt haben, dieses Nuggets-Matchup kam ihnen schon auch sehr, sehr, sehr doll entgegen, fand ich. Mhm. Also natürlich auch deshalb, weil Ayton sich so gut verkauft hat mit Jokic, also dass er in mehreren Spielen eigentlich fast auf gleicher Höhe war zu Jokic, ist ja schon Wahnsinn. Und das ist auch nicht das, was ich vorher gedacht hätte, aber das hat er halt einfach wieder sehr, sehr gut gemacht. Aber ansonsten ist gerade aufgrund dieser Backcourt-Diskrepanz und der unsortierten Defense der Nuggets, die sich irgendwie neu formiert und neu, also so ein bisschen neu finden musste, die ja eh schon nicht auf dem allerhöchsten Niveau war, das kam den Suns schon sehr gelegen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie noch auf bessere Teams treffen werden und man dann halt mal sehen muss, inwieweit sich das so bestätigen lässt. Aber bisher ist es saustark, was sie machen. Und man muss auch dazu sagen, so richtig geile Point-of-Attack-Defense haben jetzt die Jazz oder die Clippers auch nicht. Und haben die Nets auch nicht. Und haben die Hawks auch nicht. Und haben die Bucks haben's und die Sixers haben's. Und sonst haben es eigentlich nicht so viele Teams. Und Beverly, geh mir weg mit Beverly.
Also ein paar gute Possessions gehabt gegen Mitchell jetzt im Spiel 4.
Ja, hatte ein paar ganz gute Possessions, aber...
Wurde auch extra gelobt von Ty Lue.
Aber ja. Christopher Paulus ist relativ clever, Leuten Fouls anzuhängen.
Ja, stimmt.
Patrick Beverly soll den mal übers ganze Feld jagen und dann nach 2 Minuten 3 Fouls haben und dann schauen wir mal, wie die Point of Attack jetzt aussieht.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, bei den Suns, also ich finde es ja einerseits klar, war ja vor den Playoffs die Riesendiskussion, unerfahren und so, und ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich und dann gibt's zitter vielleicht das Händchen so ein bisschen. Am Anfang sah es teilweise so aus, mittlerweile irgendwie, finde ich schon krass, wie alle abliefern irgendwie. Also Bridges, also vor allem Ayton finde ich extrem beeindruckend, einfach wie er sich in seinen, also auch im Laufe seiner ersten Playoffs so entwickelt, zu so einem einfach extrem guten, fast, wenn er noch einen Dreier hätte, fast optimalen Bigman. Also wir haben ja oft drüber gesprochen, also A, wie er verteidigt, B, wie er einfach unglaublich aktiv ist, zum Ring rollt, jeden Fastbreak mitsprintet und damit andere Bigs beschäftigt. Finde ich schon echt beeindruckend. Und dazu, ja, ich meine, Matchup, klar, also ein bisschen, du hast bei den Clippers natürlich so diese sollten sie durchkommen, oder halt, nur ganz kurz halt als Beispiel, diese dominanten Flügel. Aber ich habe irgendwie bei den Suns gerade auch so den Eindruck, klar, das Matchup gegen die Nuggets kam ihnen entgegen, auch eben aufgrund dieses mangelnder Dynamik aus dem Backcourt raus, aber die Lakers kamen ihnen theoretisch nicht entgegen. Kam natürlich auch, und dann kam ihm wiederum die Davis-Verletzung entgegen, sollte man nicht außer Acht lassen, aber Paul war auch schon extrem limitiert in dieser Serie, muss man auch dazu sagen, also und von Spiel 1 an im Endeffekt hat sich dann hinten raus ein bisschen gebessert, aber also irgendwo, also sie haben irgendwie schon so ein Tal halt durchschritten in den Playoffs und sie haben Möglichkeiten, finde ich, also wir haben ja auch während der Saison oft gesagt, wie gut sie ausbalanciert sind, Möglichkeiten halt auf unterschiedliche Matchups zu reagieren, und ich glaube, sie sind vielleicht eins der Teams, das mit am besten dafür ausgerüstet ist, halt nicht komplett in der Matchup-Hölle zu landen. Sollte es dann vielleicht im Fall, so weit sind wir natürlich noch nicht, aber wenn dann im Beat käme oder wie auch immer, wäre es vielleicht nochmal was anderes. Aber irgendwo, Ayton hat jetzt diesen physischen Aspekt auch so ein bisschen rausgenommen in den ersten beiden Serien. Von daher, also es klingt für mich jetzt nicht mehr total abwegig zu sagen, dass die Suns am Ende durchgehen.
Nee, total abwegig ist es nicht. Es ist, ich
gesagt ist es natürlich auch nicht, ne? Also
genau. Und ich habe mir für diese Playoffs eigentlich jetzt auch auferlegt, dass ich solche Sachen, also mich mit sowas zurückhalte, einfach wegen den ganzen Verletzungen und so. Ich finde, das ist alles irgendwie so schnelllebig und dadurch,
dass man halt jinxen.
Genau. Deswegen, ich sage jetzt nur zu dem, bisher waren sie von allen Teams, die da noch sind, glaube ich, das, was mich am meisten überzeugt hat. Und so nehme ich das jetzt mal mit in die nächste Runde.
Du nimmst ja quasi ein bisschen Beispiel an mir am Anfang und legst den Fokus auf die Vergangenheit und die Glaskugel gleichzeitig in den Schrank.
Genau, weil also zum Beispiel die Clippers haben einige Spiele gehabt, in denen ich sie eigentlich am stärksten fand, aber sie haben auch diese Totalausfälle und sie sind halt irgendwie einfach ein komisches Team, finde ich. Mhm. Also allein schon, weil man das Gefühl hat, sie müssen sich in jede Serie reinfühlen. Sollen wir überleiten?
Ja, auf jeden Fall, genau.
Einfach, weil es manchmal so, also sowohl gegen Dallas als auch jetzt gegen Utah sind das dann in den ersten Spielen so einigermaßen, also denkt man, einigermaßen offensichtliche Sachen, die irgendwie komisch sind. Also die Rotation ist dann weird, du hast irgendwie ganz viel Rondo drin, du verbannst einen Terrence Mann irgendwie wieder komplett, obwohl er in der Serie davor ja mega überzeugt hat. Du hast diese Defense gegen Mitchell, der sich immer wieder einen Luke Kennard rauspicken kann und reagierst darauf nicht und solche Sachen. Das häuft sich ja irgendwie so ein bisschen. Das war auch gegen Dallas schon so. Und dann stellt man das aber mal um Und dann sieht es eigentlich deutlich besser aus. Also dann sind sie auch relativ schnell halt doch wieder eigentlich ein ziemliches Top-Team. Und ich weiß deswegen manchmal aus den Clippers nicht so recht, was ich machen soll. Und das ist jetzt auch in dieser Serie gegen die Jazz nach 4 Spielen. Ich finde die Clippers besser, muss ich sagen. Also auch wenn Mitchell bisher teilweise absolut überragende Leistung gezeigt hat, gerade am Anfang, er ist halt, solange Conley nicht dabei ist, muss er ein bisschen zu viel machen letztendlich. Und es fehlen so ein paar Support-Optionen, die sonst irgendwie wichtig wären. Und natürlich ist er in der Lage, seine Pull-Up-Dreier zu treffen und dann kannst du halt auch irgendwie so Spiele trotzdem gewinnen. Aber es ist ein sehr, sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Und eigentlich halte ich die Clippers dafür das etwas balanciertere Team. Und gleichzeitig sind sie aber die Clippers. Und deswegen ist es immer relativ schwer, dann zu sagen, jetzt vertraue ich auch darauf, dass die nächsten Spiele auch machen. Also, wo wir ja auch jetzt hier, sie spielen ja heute Nacht schon wieder, deswegen hoffen wir das auch nicht in aller Ausführlichkeit machen. Aber ich finde, sie sind halt irgendwie so ein immer noch leicht schizophrenes Team einfach.
Ich finde zwei Sachen in der Serie absolut paradox. Einerseits, dass wir diese Clippers haben, bei denen wir immer in Frage gestellt haben, okay, wenn es irgendwie, wenn Gegenwind kommt, dann rollen sie sich zusammen, liegen sie zweimal 0-2 zurück, kommen zurück.
Die Clippers sind die neuen Nuggets.
Ja, so ungefähr. Sage ich gleich auch noch was dazu. Das andere sind für mich die Jazz. Also wir haben immer gesagt, die Jazz sind irgendwie so dieses unfassbare Team, das Teambasketball gespielt, das bei denen der Ball läuft, bei denen die Spieler sich bewegen, das unfassbar schwer zu packen ist, denen aber halt so dieser Closer fehlt. So, jetzt haben sie den Closer, bewegen aber sonst irgendwie fast nichts mehr. Also übertrieben formuliert. Also ich fand jetzt wirklich, und das ist sicherlich auch zum Teil ein Verdienst der Clippers, jetzt gerade in Spiel 4, indem sie eigentlich im Endeffekt von Anfang an überrannt haben oder ihnen die Luft abgeschnürt haben, einfach defensiv, weil sie echt sehr aggressiv verteidigt haben irgendwie.
Dieses Switching-Scheme zieht halt den Jazz und ihrer Bewegung teilweise so ein bisschen den Zahn.
Ja, genau, weil die Clippers es halt auch richtig durchziehen und halt eben auch durch ihre Länge, da die richtigen Leute haben, immer wieder in den Passing-Lanes waren. Und deswegen finde ich's, also da ist natürlich der Punkt Conley natürlich schon extrem wichtig, denke ich, bei den Jazz, einfach weil der jemand wäre. Also teilweise haben sie ja auch so, hast du einen Verteidiger auf Mitchell, aber so ein bisschen, ja, wie bei Doncic, dass sich dann auch schon so ein, zwei auch in seine Richtung orientieren. Und da dachte man halt, dass das die Jazz besser bestrafen können als die Mavs. Und irgendwie funktioniert es halt, oder hat es in den letzten beiden Spielen eben nicht mehr so gut funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, ob Conley zurückkommt. Also wie gesagt, du hast ja gesagt, Spiel ist kommende Nacht, brauchen wir nicht viel sagen. Er ist jetzt immer noch questionable, habe ich noch vorhin gelesen, also war er vor Spiel 4 auch. Was es heißt, keine Ahnung, brauchen wir jetzt auch nicht weiter groß zu besprechen, würde ihnen natürlich schon extrem weiterhelfen. Aber ich finde auch die Clippers zum Beispiel offensiv, also klar, du hast Leonard und du hast auch Paul George, Shoutout, spielt gute Playoffs.
Tut er wirklich.
Lassen wir den Mann jetzt einfach mal in Ruhe Basketball spielen. Er ist jetzt, nach Spiel 1 war ja schon wieder Pandemic P und so, fanden wir beide, waren wir sogar
einig. Nicht hier bei uns.
Richtig. Wir
haben immer an ihn geglaubt.
Das C, okay, das C steht dabei. Nämlich für Paul George.
Absolut.
Koppiger Podcast und so. Aber ich finde auch sonst so, dass sie halt offensiv, also sie ist zum Beispiel, dass sie relativ geschickt für Spacing sorgen, also dass sie halt diese Positionen gut besetzen, wenn zum Beispiel Kawhi sich jetzt in der Zone an die Arbeit macht oder rund um die Zone an die Arbeit macht, dass da irgendwie schon, das ist jetzt nicht das ausgereifteste, frei fließendste Offensivkonzept, aber zumindest stehen sie so, dass sie ihren Superstars eigentlich ganz gut den Weg bereiten, mitunter, und gerade ist auch in Spiel 4. Und interessant ist ja auch, dass die Jazz es auch nicht richtig verteidigt kriegen, ne? Hat ja Quinn Snyder auch gesagt, dass sie viel zu viel Freiwürfe abgegeben haben, dass sie da irgendwie Probleme haben. Und ja, ich sehe die Clippers, ja, es ist natürlich auch so, die ersten beiden Spiele Jazz gewonnen, wobei da haben ja auch schon viele gesagt, so, eigentlich die Clippers, so große Sorgen müssen sich die Clippers trotzdem noch nicht machen. Also rein spielerisch, wenn man so gesehen hat, ne?
Ja, also war auch mein Eindruck, weil, wie gesagt, sie irgendwie auch in den ersten, gerade im ersten Spiel, aber dann auch teilweise noch im zweiten, irgendwie so viele Sachen gemacht haben, die so relativ offensichtlich fixbar waren.
Ja.
Unter anderem halt so mit den Rotationen und so. Und ich habe halt das Gefühl, das haben sie mittlerweile besser im Griff. Und also es bleibt dann einfach auch dabei, dass es ein schwieriges Matchup ist für Rudy Gobert, der halt einfach in einem Lineup mit 5 Kleinen, wie die Clippers das jetzt halt relativ viel spielen, keinen natürlichen Gegenspieler hat. Und das sind halt auch dann überwiegend Leute, die alle ganz okay werfen können oder besser. Mhm. Und das macht es dann einfach für ihn kompliziert. Also er hat es ja teilweise trotzdem auch schon geschafft, so gute Szenen und gute Possessions in der Serie zu haben. Aber es ist auf Dauer einfach schwer, ihn in diesem Duell zu maximieren. Und ich glaube, dass, also, wo du schon gesagt hast, so die Jazz haben da einfach einigermaßen große Schwierigkeiten mit, das zu verteidigen. Aber mal gucken. Ja. Also man,
ja.
Ich meine, gleichzeitig
kommt da nicht so viel Vertrauen haben. Ja, also gleichzeitig kommt es, glaube ich, auch oft einfach so ein bisschen, denke ich mal, wir haben so, ich habe es ja vorher bei PJ Tucker kurz gesagt, der in Spiel 4 heiß gelaufen ist, jetzt nichts getroffen hat in Spiel 5. Marcus Morris, glaube ich, die ersten 3 Spiele zusammen, 23 Punkte, kaum was von draußen getroffen, jetzt in Spiel 4 irgendwie direkt 2 Dreier am Anfang, permanent irgendwie aktiv gewesen und seinen Wurf gefunden. Und manchmal ist es vielleicht auch, also gerade dann irgendwie, wenn sich 2 Teams treffen, klar, du hast die Matchups und du hast die Adjustments, aber manchmal ist es vielleicht dann auch so ungern man es manchmal sagt, so okay, ja, weiß ich nicht, Spieler X läuft entweder heiß oder trifft Würfe, die er normalerweise trifft, zumindest mal solide, und damit hast du schon, also hebst du zumindest mal deinen Floor irgendwie an.
Und ja, das nicht. Ist auch so. Also, Make or Miss League und so. Also ich fand zwar, in Spiel 4 waren die Clippers insgesamt auch besser, aber ja. Es ist, letztendlich brauchst du halt trotzdem auch solche Leistungen, die nicht immer genau gleich sind, aber die halt das dann irgendwie manchmal einfach prägen. Also es können halt auch wie jetzt heute Nacht, so ohne Jeff Green gewinnen die Nets das Spiel auch nicht, obwohl Durant eines der besten Spiele ever macht. So, es braucht halt einfach dann immer noch Unterstützung und man weiß nicht immer, woher sie dann kommen wird.
Nee, absolut. Also es eben lässt sich irgendwie schwer vorhersehen. Hast du sonst noch was zu der Serie? Oder sollen wir direkt mal zu
der für uns? Machen wir weiter mit der anderen, die noch unvorhersehbarer ist, finde ich, durch diesen Embiid-Faktor. Also irgendwie, wenn er zur Verfügung steht und gesund ist und dominiert, dann gewinnen die Sixers das, und wenn nicht, dann ist offen. Also ich fand es ja in Spiel 4 tatsächlich relativ unglaublich, dass die Sixers das hergegeben haben, weil sie eigentlich relativ lange, finde ich, schon so wirken. Also nicht, als hätten sie es jetzt außer Reichweite gebracht, aber als hätten sie es einigermaßen unter Kontrolle. Und es haben letztendlich so 1-2 Plays gefehlt, um das zu Ende zu bringen. Und ich dachte die ganze Zeit, jetzt, das werdet ihr ja schon noch hinbekommen, oder? Und jetzt haben sie es halt nicht hinbekommen, weil also unter anderem ja auch Embiid dann am Ende noch einen verlegt hat, den er normalerweise einfach reinstopft, und dann ist die Geschichte durch. Und dann ist wahrscheinlich auch die Serie durch. Jetzt ist sie stattdessen halt wieder einigermaßen offen, weil man einfach nicht weiß, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Meniskus? Also über 3 Spiele sah es so aus, als würde ihn das überhaupt nicht einschrecken. Also minimal vielleicht ein ganz kleines bisschen defensiv, was so seine Seitwärtsbewegung angeht, hatte ich den Eindruck, dass er da vielleicht ein ganz kleines bisschen langsamer ist als sonst. Aber offensiv war er ja dominant. Und im Spiel 4 ist ihm halt überhaupt nichts gelungen. Das ist halt die Frage, inwieweit sich das jetzt, also in welche Richtung es dann im nächsten Spiel wieder gehen wird.
Ich meine, die berühmte Regenerationszeit ist ja jetzt nicht allzu lang, also direkt die übernächste Nacht jetzt oder halt jetzt kommende Nacht eben, ist Spiel 5. Ja, also auf jeden Fall, ich hatte auch so das Gefühl, so eigentlich auch, dass die, also auch als die Halle im Spiel war, dass die Sixers eigentlich dann doch immer wieder eine ganz gute Antwort kurzfristig irgendwie gefunden haben. Wie du sagst, ich dachte auch, das passt schon, und dann hat's dann irgendwie nicht gepasst. Also ich sehe sie, also krass finde ich halt, dass sie irgendwie in einem Spiel, in dem bei Embiid halt in der zweiten Halbzeit wirklich gar nichts geht. Also wir haben ja dann schon die diversen Zahlen gehört. Ich glaube, 12 Würfe in Folge daneben gesetzt und historisch schlecht sozusagen. Und dass so ein Spiel dann trotzdem ja irgendwo eigentlich fast, ich sage jetzt nicht ein Must-Win ist, aber dass sie das eigentlich so sehr im Griff haben, sollte ja trotzdem irgendwo Mut machen. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, also Danny Green raus, ne?
Ja.
Sah auch, jetzt ging Trae Young nicht immer so gut aus. Und sie brauchen auf jeden Fall ihr Spacing, sehe ich schon auch. Aber warst du überrascht, dass Korkmaz kam? Oder hättest du dir überlegt, ich meine, George Hill spielt keine wahnsinnig gute Serie. Also, Doc Rivers hat auch schon mal so leise Kritik geäußert. Wäre er jetzt vielleicht nicht der natürlichere Nachfolger gewesen, vielleicht für Danny Green oder vielleicht sogar Thibault? Oder bringst du dann die Balance wieder durcheinander, weil du Thibault nicht von der Bank als zusätzlichen defensiven Look bringen kannst? Also ich weiß nicht, wie hast du, oder hast du gedacht, okay, Korkmaz nicht passt?
Ich fand Korkmaz an sich okay. Also letztendlich ist, finde ich, so bei den Sixers, wenn man jetzt von den so Top 4 absieht, also Simmons, Harris, Embiid und Curry, ist es, finde ich, also, und das bezieht teilweise sogar Danny Green mit ein, der natürlich irgendwie ein bisschen anderes Pedigree hat, aber der auch mittlerweile einfach nicht mehr der verlässlichste Spieler ist. Ich finde, bei den Sixers musst du in fast jedem Spiel immer erstmal rausfinden, wer ist heute gut drauf, wer trifft heute ein paar Würfe und wer nicht. Also es ist ja irgendwie jedes Mal wieder so eine Zusammenbastelei. Und ich finde, Korkmaz ist halt von den verfügbaren Spielern, die da noch waren, der beste Schütze, zusammen mit Shake Milton wahrscheinlich. Und Shake Milton ist aber jemand, den man in der Second Unit vielleicht ein bisschen mehr braucht. Also so mit ein bisschen, ja, weil der noch ein bisschen zusätzliches Ballhandling so bringt. Via Hill auch, finde ich. Und deswegen denken wir halt vielleicht, okay, dann schauen wir doch mal, was Korkmaz heute hat, ob der irgendwie 2-3-3er treffen kann in einem Lineup, was sowieso gut funktioniert, weil das ist ja seit Jahren das Gesetz. Wenn Embiid drauf ist, funktioniert es ja irgendwie bei den Sixers. Und auf die Art und Weise versucht, einen Rhythmus zu bekommen. Also das fand ich jetzt nicht grundsätzlich falsch. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man vielleicht entscheidet, gut, wir brauchen aber defensiv irgendwie da noch ein bisschen mehr Saft quasi. Also gerade wenn es halt bei den Hawks ein bisschen besser läuft, deswegen Tyball rein. Aber also, ich meine, hier war das jetzt letztendlich auch so, die erste Halbzeit verlief ja gut. Also sie waren, glaube ich, mit 13 vorne zur Pause. In der zweiten Halbzeit ist ihnen halt die Offense komplett flöten gegangen. Aber auch da, also ich glaube, es ist wirklich von der Zusammensetzung der Sixers her weiterhin so, dass sie von Spiel zu Spiel ein bisschen rausfinden müssen, wer bringt uns denn heute was? Also genau diese Rollenspieler-Thematik, die du gerade angesprochen hast, die ist halt bei denen, finde ich, noch viel, viel extremer als bei den meisten anderen Teams.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Und ich meine, also du hast recht, es hat auch defensiv funktioniert. Ich meine, die Hawks haben im ersten Viertel, glaube ich, 20 Punkte gemacht. Also oder haben wahnsinnig viele Würfe vergeben. Und ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich so ein Balance-Ding. Klar, Green vereint beides so ein bisschen, auch wenn der Wurf natürlich regelmäßig kommt und geht, aber grundsätzlich nimmst du ihn halt dann doch ernst, weil du auch nicht willst, dass er heiß läuft. Und das wiederum schafft dann wieder Platz für Ben Simmons, den er irgendwo auch braucht. Und von daher, also war jetzt nur so ein Gedanke, den ich hatte, als ich es gesehen habe, oder weil ich mir einfach jetzt nicht sicher war, ob es jetzt für mich die natürliche erste Option gewesen wäre, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, zumal Korkmaz ja auch den einen oder anderen wirklich wichtigen Dreier getroffen hat. Und ja, es ist, ich finde, was ich krass finde noch, kurz mal Props an Trae Young, also sie machen es ihm echt schwer, so mit der Länge und so, merkt man auch, geht jetzt nicht spurlos an ihm vorüber. Er ist jetzt nicht mehr ganz so dominant wie jetzt im ersten Spiel, wie auch in der Serie gegen die Knicks, aber er findet halt immer noch Lösungen, ne? Also muss man schon echt sagen, und spielt immer noch, also klar, mit ein oder anderen Turnover ist man mehr dabei und die Quoten sind leiden teilweise vielleicht, aber trotzdem, also, ne, immer noch guter Mann.
Ja, also in dem Spiel 18 Assists und 2 Turnover ist schon unfassbar, finde ich, bei dem Schwierigkeitsgrad und bei der Art von Verteidiger, die ihm gegenüberstanden.
Eben,
also
immer einen
Simmons oder Tyball, das sind halt beides wirklich absolute Top-Optionen, sind ja auch beide jetzt ins All-Defensive-Team gekommen. Also auch Tyball trotz wenigen Minuten, und ich glaube, wenn der 10 Minuten mehr pro Spiel kriegen würde, wäre der halt First Team und wahrscheinlich Defensive Player of the Year. Also das sind schon richtig harte Jungs, gegen die der da spielen muss. Und ich glaube, er hat so ein bisschen gebraucht, um sich da umzustellen, nachdem es ja im ersten Spiel wirklich ein Spaziergang war. Also gerade in der ersten Halbzeit jedenfalls. Aber er macht das gut, und also das finde ich halt echt beeindruckend, wie er halt auch zu so einer Art Problemlöser auf hohem Niveau geworden ist. Und es kommt bei den Hawks, finde ich, auch immer wieder so zum Tragen, dass sie halt wirklich dann einige Spieler haben, die dann auch punktuell irgendwie heiß laufen können und was übernehmen können. Also auch Bogdanović ist mittlerweile irgendwie wieder gefühlt ein bisschen mehr drin in der Serie. Und es läuft aber halt alles bei Young zusammen. Und wie der das schafft, und auch, also jetzt war ja auch der Lob dann auf einmal wieder zurück, den sie ihm irgendwie für ein, zwei Spiele fast komplett genommen hatten. So, er kommt jetzt wieder in die Zone, und ich finde, bei ihm als Zuschauer und wahrscheinlich auch als Gegenspieler, der da dann irgendwie in Korbnähe wartet und rausfinden muss ich den jetzt blocken oder muss ich den Pass verhindern? Man weiß es ja wirklich erst, wenn es dann soweit ist, ob er gerade wirft oder ob er den Pass spielt. Und das finde ich halt total krass, weil er das schon sehr, sehr gut manipuliert und das halt so lange herauszögert, bis er halt den Defender da hat, wo er ihn haben will. Das hat ja manchmal was so von einem Elfmeter, wo der Torwart irgendwie verladen wird. Und er macht das halt immer und immer wieder. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Weil er das, also gerade in diesem Spiel hat er es halt auch wirklich, sein Abschluss war nicht so gut, aber ansonsten so als Playmaker hat er es ja wirklich fast fehlerlos gespielt.
Absolut, absolut. Also diese ganzen, haben wir auch schon mal gesagt, diese ganzen ganz kleinen Bewegungen, die einfach dir gar nicht so wirklich viel verraten, was gleich passiert. Das ist schon eigentlich, ist schon krass zu sehen. Und was ich auch ganz interessant fand am Anfang, auch so mit Bogdanović, da sind sie ja, glaube ich, zweimal irgendwie so ein Pick and Pop mit Young und Bogdanović gelaufen, und halt Bogdanović hatte dann zwei wirklich komplett offene Dreier.
Ja.
Und es sind natürlich irgendwie auch Möglichkeiten, um ihm dann so ein bisschen halt einen Rhythmus zu geben. Und er war so am Anfang derjenige, der zumindest ein bisschen gescored hat. Und ja, also die Serie, ja, wie du sagst, im Endeffekt kommt es halt darauf an, welchen Embiid man zu sehen bekommt und ob er halt wirklich den ein bisschen mehr Lift hat, ein bisschen mehr Power hat, dass er auch mal zur Abwechslung an Capella vorbeikommt. Und dann ist es, ne, alles andere Also wenn er so ist, wenn es solide funktioniert, dann glaube ich schon, dass die Sixers durchgehen. Aber man weiß es halt einfach nicht. Also von daher.
Ja.
Gut, dann, du hast ja schon die All-Defensive-Teams angesprochen. Dann können wir jetzt noch der Vollständigkeit halber die All-NBA-Teams kurz mal durchgehen. Beziehungsweise schauen, ob wir irgendwo zusammengezuckt sind, aufgeschrien haben oder auch das ein oder andere Tränchen verdrückt haben. Weil, ja, wir haben natürlich auch unsere All-Defensive-Teams bestimmt in unsere Award-Folge vor ein paar Wochen. Also tatsächlich schon ein paar Wochen her. Ich habe mir meinen Aufschrieb auch angeschaut. Damals waren die Bulls noch im Play-In-Rennen. Graue Vorzeit. Aber ja. Ich werde es jetzt mal ganz kurz, weil auch du ja großer Fan der Chronistenpflicht, ich werde es kurz vorlesen, wer es denn überhaupt geschafft hat. Und dann kannst du ja mal sagen, ob dir irgendjemand extrem fehlt. Also, ich fange hinten an. Nee, wir fangen vorne an. First Team. Ja. Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard und Nikola Jokic. Okay.
Hatten wir, glaube ich, genauso, oder?
Ja,
also bin ich relativ sicher, dass ich es auch so hatte.
Ja, ich auch. Damian Lillard, Chris Paul, eine Überraschung für mich, Julius Randle, LeBron James, Joel Embiid.
Ja, ich finde Randle ist zu hoch, muss ich sagen. Also ich hatte ihn auch, ich hatte ihn dann im Third Team, aber ich hätte es so gelöst, dass ich Jimmy Bob Butler in ein Second Team gepackt hätte. Und finde auch, dass er das irgendwie eigentlich gemäß Qualität von Spieler und Saison auch gerechtfertigt hätte. Ich meine, so beide sahen in den Playoffs ziemlich verheerend aus, deswegen, aber letztendlich gehört das ja in die Bewertung sowieso nicht rein. Aber
die Ballots waren schon abgegeben.
Im Endeffekt ist Butler einfach der etwas bessere Spieler. Randle hat, also deutlich bessere Spieler. Ja. Randle hat viel mehr gespielt und das ist sicherlich etwas, was da irgendwie so auch so ein bisschen mit einzubeziehen ist, aber
ja, und ja, bei ihm, wie gesagt. Ich glaube, bei ihm ist halt echt so dieser Faktor Kai aus der Kiste, weil wirklich keiner damit gerechnet hat und halt eben, also in doppelter Hinsicht.
New York City Boy
auch. Genau, ne? Genau. Also eher quasi persönlich und dann aber auch die Knicks und ich glaube, das ist halt schon so ein Faktor, weil es halt irgendwie eine schöne Story war, aber halt auch eine krasse Leistung war. Also sich selber so nochmal auf ein neues Level zu hieven und dann eben auch die Knicks mit oder hauptverantwortlich dafür zu sein. Third Team, Bradley Beal, Kyrie Irving, dein Freund Jimmy Butler, Paul George, ball ich die Faust, Paul George, und Rudy Gobert.
Ja. Also letztendlich passt schon. Ich hätte halt Trae Young und Jason Tatum statt Kyrie Irving und Paul George drin gehabt. Also die Streiterei hatten wir ja damals auch schon.
Krasse Homo wieder von dir.
Tatum hat, glaube ich, am Ende sogar mehr Stimmen bekommen als Kyrie, aber halt andere Positionen und deswegen schwierig und so. Ich finde, Tatum ist wahrscheinlich im Endeffekt schon der größte Snub, auch wenn ich auch schon von relativ viel jetzt gehört habe, Donovan Mitchell oder Devin Booker müssen da beide rein, wo dann die Leute auch wieder darauf verzichten zu sagen, wer denn dafür raus soll, dazu gehört. Deswegen sag ich's jetzt, ich finde Paul George raus, Jason Tatum rein und ich hätte halt Trae Young wegen Schwierigkeitsgrad und insgesamt mehr zur Verfügung stehen, schwierigere Rolle, hätte ich seine Saison etwas höher eingeschätzt. Bin ich aber offensichtlich ziemlich alleine mit, weil der hat nur 2 Third-Place-Votes bekommen, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Also da waren noch diverse Guards, unter anderem natürlich unser guter alter Freund Russell Westbrook ganz weit vor ihm.
Selbstverständlich.
Und das ist doch einfach nur wieder Quatsch.
Hat auch einen krassen Sprint hingelegt am Ende, muss man sagen.
Ja.
Aber ja, ich glaube bei Trey, und das sage ich jetzt wirklich also rein objektiv, also ich versuche es zumindest. Also ich glaube, ich meine, die Hawks hatten halt auch diese, also hinten raus waren sie natürlich extrem gut, aber sie hatten halt auch diese extrem schlechte Phase. Und ich weiß nicht, ob eben in der auch er dann teilweise ja so ein bisschen, habe ich zumindest in Erinnerung, so ein bisschen in Frage gestellt wurde, wo es bei ihm auch nicht perfekt funktioniert hat. Und ich meine, bei Beal war der Teamerfolg ja auch nicht immer da, aber Beal hat eigentlich, wenn er da war, eine konstant extrem gute Saison gespielt, würdest du ja auch nicht rausnehmen. Und bei Kyrie, ich meine, ja, hat regelmäßig gefehlt. Wenn er gespielt hat, war das aber schon All-NBA-Team würdig, was er gemacht hat, fand ich.
Ja,
und absolut. Von daher wäre jetzt vielleicht für mich der Vorteil, den Young hätte, wäre, dass er einfach mehr gespielt hat. Aber ich glaube, im Gesamtkontext ist es für mich okay, dass Kyrie davor steht, einfach weil er, klar, die Nets grundsätzlich waren schon irgendwie besser, aber es war auch, Kyrie hat ja auch selten, ich meine, die Thematik haben wir auch oft gehabt, nicht James Harden und Kevin Durant an seiner Seite. Einer von beiden ist auch okay. Ne? Also nicht, dass
du dann, sagen,
dass du auf dem Zahnfleisch gehst. Ja. Aber Ich finde okay, und ja, die George Tatum-Thematik, die verfolgt uns wahrscheinlich noch bis an unser Podcast-Ende, weil...
Ja, ich meine, es ist ja auch okay. Ja. Also ich finde jetzt auch, beide sind keine schrecklichen Wahlen. Ja. Das überhaupt nicht.
Also,
ich finde nur, dass so aus diesem... Ich finde eigentlich sogar aus dem Trio Tatum, Randall, George wäre für mich Tatum Nummer 1 gewesen. Aber was soll's. Wir werden das jetzt nicht mehr gelöst bekommen. Nein. Und im Endeffekt finde ich ja schon mal schön, dass ich langsam dich zumindest, was Trae Young angeht, auf die richtige Seite ziehe. Und irgendwann erreichen wir alle diesen Punkt. Und dann wird Trae Young dann einstimmig zum MVP gewählt. Wahrscheinlich, nee, aber
soweit bin ich noch nicht.
Das All-NBA-Team schafft es dann an einem dieser Tage.
Ja, wenn er so, wie er in den Playoffs spielt, quasi die Saison mehr oder weniger durchspielt, dann klar, ne?
Ja.
Dann haben wir's. Ein freundliches Schlusswort in Richtung Trae Young. Das ist eigentlich der perfekte Abschluss dieses Podcasts, würde ich sagen.
Eben. Ich glaube, wir machen uns das jetzt einfach zum Markenzeichen. Wie gesagt, ich werde später mal ans Zeichnen gehen und versuchen, so eine, wie du das beschrieben hast, so eine Art von Karikatur zu malen. Ich bin natürlich absolut unbegabt, was sowas angeht, aber ich versuche es vielleicht trotzdem.
Der Einsatz entscheidet und die Idee. Von daher, ich bin sehr gespannt und bedanke mich, oder wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Bevor wir euch quasi entlassen, noch natürlich der Hinweis, aber dass ihr uns, solltet ihr es noch nicht getan haben, sehr gerne abonnieren könnt. Sowohl bei Apple Podcasts, hinterlasst uns auch gerne eine Rezension, wenn ihr wollt, als auch bei Spotify, bei Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Folgt uns auch gerne auf Twitter, Instagram oder Facebook. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr Lust habt. Und schaut mal bei Patreon vorbei. Mal schauen, was da die Woche noch so geht. Jetzt orientieren wir uns wieder Richtung Playoffs. Schauen mal, was kommende Nacht so passiert. Wer in Führung geht, Sixers, Hawks und Clippers gegen Jazz. Spannend wird's, Freunde. Und deshalb, wie ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.